Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Zelluloid Podcast Nummer 20. 20 mal zwei Stunden Geschwalle von minderbemittelten Idioten-Nerds und ihr seid dabei und ich freue mich. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe heute mit mir den spätzle-speisenden Spoiler-Spacken Kalil Böller.
Servus.
Und der durchaus dicke Dortmunder Dorfdisco-Don Carsten Kohl.
Ja, hallo.
Jetzt hatte ich mir noch eine wunderschöne Alliteration für Viktor zurechtgelegt, der nämlich heute mal wieder dabei sein wollte, aber er hat meine Liebe, die Liebe meines Lebens, der Rosettenmond meiner Träume hat mich leider hängen gelassen und an dieser Stelle eine kleine Träne. Heute ist wieder eine kleine Roundup-Sendung, sprich wir werden heute kein bestimmtes Filmgenre besprechen und auch keinen Film gemeinsam kritisieren, sondern wir werden wieder darüber plaudern, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, weil wir alle so viel gesehen haben, dass wir damit die zwei Stunden dicke füllen. Und zum Inception-Podcast habe ich doch einiges an Feedback bekommen und der gute Lennart, von dem habe ich schon mal eine Mail vorgelesen, aber ich möchte diese Mail dann doch noch einmal vorlesen, weil es wieder über Inception geht. Und er hat geschrieben, guten Tag, ich habe mir gestern endlich Inception angeguckt und habe mir dann auch euren Podcast dazu angehört. Vorher habe ich mich vollkommen spoilerfrei gehalten und bis auf einen Trailer, der überhaupt nichts über den Film sagt, nichts über den Film gewusst. Ich für meinen Teil fand den Film großartig und er war in diesem Jahr für mich der beste Film. Er hatte aber nicht die beste schauspielerische Leistung. Die hatte Michael Caine in Harry Brown. Als Gesamtkunstwerk war er jedoch der beste. Ich kann aber nicht die Kritik verstehen, dass zu wenig mit der Idee der Traumwelt gespielt wird. Hätte Nolan einen Film geschaffen, wie in Das Kabinett des Dr. Parnassus oder wie in The Fall, dann hätte das nicht zum Film gepasst. Außerdem wurde doch auch erklärt, warum die Welten real sein müssen, auch was gewisse physikalische Gesetzmäßigkeiten angeht. Spannung dadurch aufzubauen, gegen vorherrschende Regeln zu verstoßen, erschien mir schon immer doof, da es in jedem Film so gemacht wird und somit der Spannungsaspekt schon nicht mehr gegeben ist. Deswegen kann ich mir James Bond oder Mission Impossible nicht angucken. Ich meine, es sind Geheimagenten, aber andauernd fliegt was in die Luft, ballern sich durch Gegner und schlafen mit allen Frauen, die nicht bei drei auf dem Boden sind. Ich weiß nicht, warum das so unrealistisch ist, by the way. Ich mache das alles auch. Aber das machen doch keine Geheimagenten. Aber zurück zu Inception. Als nämlich Adrienne beginnt, in Cobbs Traum rumzupfuschen, werden sie angegriffen. Ich fand es auch gar nicht schlimm, dass es auf einmal nicht möglich war, einfach getötet zu werden, um aufzuwachen. Denn es wurde ja auch erklärt, warum und solange die Erkältung in der Erklärung in der geschaffenen Welt logisch ist, ist alles in Ordnung. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist der, dass die Nebencharaktere ziemlich blass geblieben sind. Welche Aufgaben hatte zum Beispiel Imes oder Arthur? Was ist mit Yusuf? Das Einzige, was man weiß, ist, dass er irgendwelche Chemikalien zusammenmixt, um länger und tiefer schlafen zu können. Der Film wird im Prinzip von Leonardo DiCaprio, Ellen Page und Marion Cotillard getragen. Dagegen bleiben alle anderen Charaktere ziemlich blass. Trotzdem muss ich nochmal erwähnen, dass der Film einfach großartig ist. Im Übrigen glaube ich, dass Cobb noch träumt. Ich würde mir ja ausdenken, dass Leonardo im Koma liegt, weil er einen Unfall hatte, aber oder weil er sich irgendwo runtergestürzt hat und seine Frau versucht, ihn wieder aus dem Koma zu holen, indem sie mit ihm redet, was er wiederum in seiner Traumwelt einbaut, denn man hört und liest ja immer wieder, dass Koma-Patienten ihre Umwelt noch auf eine diffuse Art und Weise wahrnehmen können. Inwieweit das logisch ist oder einfach nur eine gute oder schlechte Idee, ist mir eigentlich egal. Auch nicht schlecht. Mir gefällt die Idee und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er schon seit vielen Jahren im Koma liegt, da Cobb und Mel ja auch mal als alte Leute gezeigt werden. So genug geschwafelt und fantasiert. Grüße an das Zelluleute-Team, Lennart. Also, da ich so viel kritisiert hatte, möchte ich kurz darauf eingehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand Inception, wie ich ja gesagt habe, eigentlich einen guten Film. Ich bin aber jetzt inzwischen, umso länger der Film weg ist und umso weiter der Film weg ist, finde ich ihn eigentlich immer... also ich könnte mir vorstellen, ich fand zum Beispiel Strange Days, um einen ähnlichen Film zu nennen, damals, als ich ihn im Kino gesehen hatte, war ich total begeistert davon. Und heutzutage, wenn man über Strange Days spricht, kennt den kaum einer. Beziehungsweise ist es kein Film, der so leicht von den Lippen geht wie ein Terminator oder Total Recall oder was weiß ich. Und ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren... Inception auch ziemlich untergegangen ist. Also lange, lange nicht so ein Film ist wie zum Beispiel The Matrix oder ähnliches. Und ich fand nach wie vor, fand ich diesen Aspekt des Träumens, wie er am Anfang präsentiert wurde mit der Paris, das sich mal eben zusammenfaltet, fand ich so vielversprechend, dass ich eben enttäuscht war. Und ob da Regeln sind und es erklärt wird, das mag ja alles sein, aber dann, warum schafft man sich Regeln, die den Film im Nachhinein dann trotz dieses gewaltigen Traumpotenzials so langweilig werden lassen, in Anführungszeichen. Ja, aber wie gesagt, ich fand ihn trotzdem einen guten Film und ich finde es gut, dass der Lennart seine Meinung gesagt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Meinung von ganz, ganz vielen Leuten vertritt. Und ich habe mir ja auch ein bisschen diesen Schuh angezogen, ich vertrete mal die kritische Seite. Hast du eigentlich inzwischen den Film gesehen, Khalil?
Ich war zu sehr beschäftigt mit dem Anschauen von schlechten B-Movies aus den 70ern und 80ern. Nein, mir fehlt einfach gerade die Zeit, ins Kino zu gehen, muss ich leider ehrlich sagen.
Gut, dass du deine Prioritäten am rechten Platz setzt. Und Carsten, willst du zu dem Mail noch was sagen?
Ja, also zum einen diese Idee mit im Koma liegen finde ich eigentlich sehr nett. Aber was ich zu dir noch sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, dass halt in dieser Inception-Welt, wo halt noch jetzt ganz viele Geschichten unerzählt sind, das hatte ich ja letztens schon irgendwie gesagt, dass irgendwie trotz der ganzen Länge man da noch ganz viel mitmachen kann, dass ich mir da sehr guten zweiten oder dritten Teil vorstelle, der halt nicht irgendwie einfach die Handlung weitererzählt, sondern ganz einfach alle anderen Rollen mal ein bisschen mehr beleuchtet. Denn da wird ja quasi in dem Film wurde ja quasi eine Parallelwelt aufgebaut, in die man ja nur so einen kleinen Einblick bekommt. Denn ganz viele Leute, die akzeptieren das ja alle, ob das jetzt dieser Medikamentenzusammenmixer ist oder halt auch dieser Professor, die wissen ja alle schon Bescheid, da muss es doch irgendwie mehr noch zu geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da noch bestimmt 2 oder 3 Spin-offs, Nachfolger oder sonst was gibt und das mit Inception halt so eine ganz tolle, ein Franchise von Filmen zusammengepackt werden könnte, die einfach in einer sehr spannenden Welt spielen.
Aha. Also ich glaube es eher nicht, aber die Zeit wird uns zeigen, was passieren wird. Ich glaube nicht, dass er da ein Spin-off macht oder ein Sequel. Dafür ist der Film zu rund und das Ende zu ambiguous er müsste. Also so ein Prequel vielleicht oder sowas, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, er wollte da einen einzigartigen Film machen, aber wir werden es sehen. Dann würde ich sagen, nochmal ein kurzer Hinweis, dass ihr auf iTunes, wenn ihr Zelluleute sucht und gefunden habt und dann auf das Logo klickt, dass ihr die beinahe 6000 Hörer die Möglichkeit habt, da uns gut zu bewerten, ein paar nette Worte, ein Liebesbrief, eine erotische Mitteilung oder Kritik zu hinterlassen und somit unseren Podcast-Push, den wir ja völlig unentgeltlich und nur für euch machen. Und ihr könnt auch, wenn ihr mit uns diskutieren möchtet oder euren Senf zu einer Folge, Anregungen etc. abgeben möchtet, das alles auf facebook.com/Zelluleute machen. Und da könnt ihr Mitglied werden. Und jedes Mal, wenn ihr Facebook anmacht, dann habt ihr neben den langweiligen Messages eurer Freunde, wie heute habe ich mir wieder die Unterhose mit den Bremsspuren von gestern angezogen, seht ihr vielleicht ab und zu eine Zelluleute-Nachricht? Jawohl, wieder ein neuer Podcast. Oder ich habe hier Nacktfotos von Carsten hochgeladen zum Beispiel.
Ah, da scheint jemand meinen privaten Twitter-Account mitzulesen. Finde ich gut.
Genau. Carsten übrigens, ich muss es einfach erzählen, Carsten war eine Woche weg. Und da Carsten ja nicht Carsten wäre, wenn er nicht gedacht hätte, Scheiße, ich habe eine Stromnachzahlung von fast 100 Euro gehabt. Ich stecke am besten alles aus. Und er hat gesagt, nein, ich bin ja nicht für nichts ein Nerd und ein technikkundiger Mensch. Und dann hat er gedacht, ich schalte doch einfach mal die komplette Sicherung aus, den Hauptsicherungsschalter.
Autsch.
Dann mache ich alle Geräte gleichzeitig aus. Und dann kam er nach einer Woche wieder. Und als er die Tür betrat, dachte er, oh Scheiße. Der Kühlschrank. Und seitdem ist nicht nur die Zervelatwurst dunkelrot und der Geruch im Kühlschrank entsprechend, sondern der Kühlschrank ist auch kaputt. Also wer einen alten Kühlschrank spenden möchte, melde sich bitte beim Zelluleute-Team. Und der Geschädigte soll dann auch gleich mal hervortreten und den ersten Film nennen, den er in den letzten Wochen gesehen hat.
Ja, da fangen wir doch direkt mit dem frischesten Film an, den ich gesehen habe. Und definitiv auch mit dem schlechtesten Film, den ich seit ganz, 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 ganz langer Zeit gesehen habe. Und da meine ich sogar noch schlechter als solche Geschichten wie Tandoori Love, den ich ja irgendwie schon mal vor ein paar Monaten im Podcast hier vorgestellt habe. Aber auch Unmade Beds, die ja beide schon eher unglaublich schlecht waren. Aber den ich halt gesehen habe, der heißt im Original Vampires Suck, im Deutschen Beileid bis zum Abendbrot. Ja, er hat übrigens den Obertitel O zapft ist, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Und also kurzum, was muss man zu dem Film wissen?
War das ein Sneak?
Nee, der lief ganz normal am Donnerstag an und ich war da am Wochenende ganz normal drin.
Okay.
Ich habe den ganz normalen Preis bezahlt und ich hätte gerne ganz normal das Geld wieder zurück. Aber mir war das ja schon vorher klar, denn das ist ja eine Friedberg-Selzer-Produktion. Das sind halt so zwei Drehbuchautoren, die eigentlich dadurch bekannt geworden sind, dass sie mal an der Scary-Movie-Trilogie mitgeschrieben haben. Und irgendwann haben die sich da halt davon abgekoppelt und eigene Filme gedreht. Solche Sachen wie zum Beispiel meine Frau, die Spartaner und ich, der schlechter ist als Vampires Suck, oder auch Epic Movie, der im Deutschen übrigens Fantastic Movie heißt, nur um die Sachen völlig zu verwirren. Dieser ganze Film ist, also Vampires Suck oder Beileid bis zum Armbrot, ist unglaublich schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist der denn so schlecht? Trifft der einfach nur meinen Humor nicht? Oder sind die Witze da drin mies oder so? Ich kann es nur so begründen. Der Film hat 20 Millionen US-Dollar gekostet. In die Schauspieler kann nicht viel Geld gesteckt worden sein. Denn die Bella spielt oder halt diese Bella-Kopie, die hat vorher noch in keinem anderen Film mitgespielt. Und die ganzen Leute, die da rumrennen, die haben IMDb-Listen, die jetzt nicht irgendwie nach Millionenbudget aussehen. Kurze Sache noch vorneweg, die ich sonst fast völlig vergessen hatte. Diese Friedberg-Selzer-Produktion, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie meistens irgendwie versuchen, berühmte Filme zu parodieren. Bei Meine Frau, die Spartaner und ich haben sie halt versucht, 300 zu parodieren. Bei halt dem älteren Scary-Movie-Ding hat man halt solche Sachen wie Scream parodiert. Bei Vampire Suck oder halt Beileid geht es hauptsächlich um die Eclipse, Morgenrot, Bella, irgendwas. Also diese Buchtrilogie, oder es sind ja inzwischen schon vier Teile, wenn ich mich nicht verzählt habe, von dieser amerikanischen Autorin, deren Name mir gerade nicht, Myers, Andrea Myers. Ja, ich glaube, die
Trilogie. Stephanie Meyers.
Stephanie Meyers, oh, danke. Die Bücher kennt ihr doch, oder auch die dazugehörigen Filme mit glitzernden Vampiren und all sowas, richtig?
Also, ich habe die Bücher vor langen Jahren, ja, Kali?
Also, meine Frau, die auf so die bisher jugendlichen Fantasy steht, die hat den ersten Band gelesen, da die ihn grauenhaft fand. Habe ich mich erst gar nicht mir das angeschaut. Also die Filme werde ich mir auf keinen Fall anschauen. Dieses Bild, was da ein bisschen verkauft wird von diesen keuschen Vampiren. Nun ja, also sorry, nein, überhaupt geht gar nicht bei mir.
Das ist bei mir ein ähnliches Problem. Also ich habe weder die Bücher gelesen, habe es noch vor, die Bücher zu lesen, noch habe ich die Filme, also die Verfilmungen gesehen, die ja nun mal nicht gerade unerfolgreich waren. Na gut, aber diese gesamte Geschichte, so wurde es mir von Leuten berichtet, die mit mir den Film gesehen haben und auch die Bücher querstrich die Filme kennen, haben mir gesagt, dass er sich, dass der Vampire Suck Film im Prinzip die drei Filme im Schnelldurchlauf erzählt. Das heißt, die Grundhandlung, Bella lernt einen Vampir in ihrer Highschool kennen, der dann irgendwie nach Brasilien sich absetzt, großes Liebesdrama und dann zurückkommt, während Bella versucht, sich umzubringen, weil sie dann glaubt, den Vampir näher zu sein und Gegenspieler sind unter anderem die Verwandten von dem Vampir, weil die halt doch an Menschenblut interessiert sind und die Werwölfe Standard, ich sage mal, Buffy-Folge, ohne jetzt die Hassmails zu bekommen. Naja, das ist halt die Handlung des Films. Aber das ist ja halt eine Parodie davon. Und warum ich diesen Film so unglaublich schlecht fand, ist, dass sie noch nicht mal versucht haben, irgendwie gute Witze einzubauen oder humorvolle Elemente. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass der Film nur 5 Minuten braucht, um ein Breaking the Fourth Wall Gag zu machen. Das habe ich extra nochmal nachgelesen. Und zwar sind solche Gags immer dann im Spiel, wenn man halt dem Publikum oder dem Zuschauer klar macht, dass das, was man gerade sieht, tatsächlich ein Film ist. Das war halt in der Szene so, dass Bella halt zum ersten Mal diesen Joshua oder wie er nochmal heißt, sieht und dann gibt es halt so eine Slow-Motion-Szene, wie die sich gegenseitig tief in die Augen gucken und dann fragt die Freundin von Bella so, oh, du findest ihn wohl toll? Und dann sagt sie, woher weißt du das? Antwort, ja, weil der Film gerade in Slow-Motion gewechselt ist. Und das schon nach 5 Minuten und das ist dann so ein Highlight. Eine andere Sache, man trifft halt zum ersten Mal diesen Werwolf-Typen und da gibt es dann eine unglaublich schmerzhafte 3 Minuten lange Szene, wie du erst, also sie stehen sich quasi gegenüber und dieser Werwolf-Typ, von dem man nicht unbedingt weiß, dass es ein Werwolf ist, kratzt sich selber hinterm Ohr, wie es normalerweise nur Hunde tun. Also jeder, der schon mal einen Hund hat, der sich hinterm Ohr kratzt, der hat sowas schon mal gesehen. Und zwar sieht man halt in der Szene Schnitt, wie der Fuß von ihm so langsam hinters Ohr hochragt und dann so langsam anfängt zu kratzen. Wechsel, Close-up auf Bella, sie guckt ein bisschen seltsam. Wieder Schnitt zu dem Typen, der weiter kratzt. Wieder Schnitt zu Bella, die noch ein bisschen mehr seltsamer guckt. Und dieser total bescheuerte Witz, der vielleicht nicht keinen trifft oder nur wenige trifft, wird da auf 3 Minuten irgendwie lang gezogen. Und du denkst dir nur, okay, alles klar, ich habe den Punkt verstanden, trifft jetzt nicht meinen Humor, bitte weitermachen. Nächster Versuch, Wahnsinn. Dann auch irgendwie solche Sachen, Popkulturanspielung. Da sagt zum Beispiel dieser Vampir, oh, hör mal zu, ich habe jetzt eine Freundin, die ist bei weitem weniger durchgedreht. Und dann dreht sich die Kamera so leicht nach rechts und man sieht so eine Person, die so aussieht wie Lady Gaga, rumtanzen. Und dann auch wieder ungelogen 30, 45 Sekunden, dann bist auch echt der Letzte verstanden hat, ach so, das soll Lady Gaga sein. Ach, und die ist natürlich viel verrückter als Bella. Und all solche Dinge, das ist schmerzhaft. Der Film ist auch nur 83 Minuten lang. Keine Ahnung, noch nicht mal Videothek. Ich glaube, ich habe jetzt schon alles erzählt. Also man muss da nichts mehr gucken. Ich habe da wenig Gags entdeckt. Schrecklich. Tiefstpunkt bei dem Film, als die Werwölfe in abgerissenen Jeans, übrigens It's Raining Men, Men singen, auch wieder so 3 Minuten lang. Ja, also hat mich nicht gepackt.
Also ich finde es bewundernswert, dass du da durchhältst, weil ich glaube, ich hätte da, nach dem, was du jetzt erzählt hast, nach 10 Minuten ausgemacht, entnervt.
Also ja, vor allem, was mich wundert, ist, ihr habt beide eine, übrigens wahrscheinlich nicht wirklich so weit von der Wahrheit entfernte Meinung zur Twilight-Trilogie. oder werden es 4 Filme? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich habe ja immerhin den ersten Twilight durchgestanden. Den zweiten habe ich bis zur Hälfte gesehen, weil ich diese übrigens wohlgemerkt Kinderbücher mal auch genau unter diesem Aspekt, nein, das ist gar keine Kritik. Also es wird auch, man kriegt die auch nur im Kinderbuchhandel. Die lesen sich ja ganz okay. Also ich habe die so unter dem Aspekt gelesen, also übrigens vor einigen Jahren, das erste und dann halt immer bei Amazon mal mitbestellt, weil die eben so gute Kritiken hatte, bei Amazon wohlgemerkt. Und das liest sich ganz nett, es geht tierisch auf den Sack, weil sie ihn die ganze Zeit so anhimmelt. Aber ich finde diese Vampirwelt, die sie da aufbaut, also auch, dass die sich nicht in die Sonne stellen können, weil sie sonst so glitzern, anstatt zu verpuffen oder zu Asche zu fallen wie normale Vampire. Das kann man sich alles geben und ich bin auch ehrlich gesagt geneigt dazu, mir den dritten Teil zumindest auf Video anzugucken, weil das dritte Buch, da ging es so extrem zur Sache, also auch blutig und actionmäßig. Also die Leute vom Slash Filmcast haben ja sogar gesagt, dass dieser Film leider, dass die anderen beiden Filme vorangegangen sind, weil sie haben gemeint, der dritte Teil könnte auch ganz normale Vampir- oder Horrorfreunde durchaus erwärmen und der hat ja ein ordentliches Budget. Jetzt ist meine Frage, wie kann man in so einen Film gehen? Also ich hab Scary Movie oder so, da hat man sich den ersten Mal angeguckt und das hat so nackte Kanone Humor, der aber wesentlich schlechter ist. Und wie kann man sich den angucken? Ich habe hier so einen Filmkanal, da habe ich diesen Superhero-Film gesehen, der in dieselbe Kerbe schlägt und diesen die Spartaner, also der heißt Meet the Spartans halt im Englisch, ja, den du erwähnt hattest. Und übrigens, da gibt es ja genau denselben Gag, nur ist es da nicht Lady Gaga, sondern, wie heißt die Junkie-Braut nochmal?
Aus Amy Winehouse.
Genau, die da auch so einen Double hat, so ein Lookalike in dem Film. Und ich kann über diesen Humor wirklich überhaupt nicht lachen. Also ich verstehe, okay, das soll jetzt ein Gag sein, aber wie man dann auch noch, wenn man Twilight scheiße findet, in so einen Film über Twilight gehen kann, ich glaube ganz ehrlich, du hättest dir besser in der Videothek Twilight oder Eclipse geliehen und du hättest wahrscheinlich noch immerhin bessere Unterhaltung gehabt.
Ja, das Problem ist halt Kino und im Kino hast du halt nicht so die super Auswahl. Und ich kann dir ja gerne sagen, was wäre denn sonst die Konkurrenz gewesen? Zum Beispiel Briefe an Julia mit Amanda Seyfried oder Black Death. Wäre das eine bessere Wahl gewesen?
Ich hätte mir die Briefe angeguckt, bevor ich mir. Ich weiß nur, dass ich krieg da schlechte Laune, wenn ich so schlechte Komödien sehe.
Also ja, also vielleicht muss ich auch noch ganz kurz was klarstellen. Sorry, dass ich hier nochmal ins Wort gefallen bin. Ich will jetzt nicht unbedingt was gegen die Twilight-Trilogie oder Quadrologie sagen. Das mag gut sein. Ich habe generell ein Problem mit Vampirfilmen, in denen Vampire nicht Monster sind. Also Vampire als Monster finde ich toll, Vampire mit irgendwie als Menschen mit Gefühlen irgendwie, die in irgendwie so einer moralischen Zwickmühle sitzen, finde ich doof. Das ist generell halt meine Meinung. Aber das, was mich halt richtig geärgert hat und was einen Furious macht, ist halt tatsächlich diese Komödie. Das hätte auch von mir aus, von meinem absoluten Lieblingsfilm eine Komödie sein müssen. So viel, so schlecht, wie das gemacht worden ist. Und die Production Values, die sind zum Fenster raus. Die haben die 20 Millionen, behaupte ich jetzt einfach mal, verjubelt, verjuxt, in Drogen gesteckt. Keine Ahnung. Da gibt es zum Beispiel eine Szene mit einem Eichhörnchen. Das ist Original-Footage vom Discovery Channel oder so. Das ist so, oh, guck dir mal das Eichhörnchen an. Schnitt. Und dann siehst du in Fernsehqualität irgendwie in einer völlig anderen Umgebung so ein Eichhörnchen über eine Wiese rennen.
So und dann wie bei so Flipper-Folgen, wenn ein Hai kam, genau, dann sah man immer sofort, dass der Hai aus komplett anderem Kamera-Footage da reingeschnitten wurde.
Wahnsinn, so unglaublich schlecht. Keine Ahnung, aber ich sag nichts gegen Eclipse, ich mag es halt nur nicht, aber der Hass geht nur gegen
Ich bin auch übrigens nicht der Verteidiger von Eclipse. Ich meine einfach nur, dass dadurch, dass das so ein Teenie-Hype ist, extrem viele Leute Eclipse scheiße finden, also diese Twilight-Saga, ohne auch nur einen Film gesehen zu haben. Was ich immer sehr gefährlich finde. Obwohl ich damit auch gleichzeitig sagen möchte, dass es auf gar keinen Fall gute Filme sind, aber es gibt ein paar richtig coole Szenen, also wie die durch
Philipp?
Ja?
Weil du das ja gelesen hast, kennst du auch ein bisschen die Backgrounds von der Schriftstellerin eigentlich?
Ja. Ich weiß, dass sie eine tief religiöse, was weiß ich, Frau ist. Aber wenn du über die Schriftstellen redest, sie hat ein extrem geiles Buch geschrieben über solche Außerirdischen, die Welt praktisch übernehmen und dadurch praktisch die Menschen Wirte werden von solchen praktisch Seelen, die in ihnen leben, und beschreibt es, also unverfilmbar, beschreibt die Hauptperson, die praktisch gegen die Seele, die in ihr drin ist, kämpft, oder beziehungsweise auch aus der Perspektive dieser Alien-Seele wird es geschrieben. Und total abgefahrenes Buch, total abgefahrenes Konzept, heißt auch, glaube ich, Seelen, das Buch, und ist nicht schlecht. Also ich meine, nur weil jemand einen bestimmten Background hat, muss er ja nicht automatisch schlechte Bücher schreiben.
Ja gut, das würde jetzt das Thema sprengen, aber okay.
Okay. Hallo. Ja. Okay, dann, wo du schon dabei bist, sag du doch mal deinen nächsten Film.
Okay, also ich habe ja schon angedeutet im Vorgespräch, bei mir hieß es mal wieder viel Trash aus 70er, 80er Jahren. Und da will ich auch gleich mit dem ersten starten, weil das einfach auch eines der Genre-Highlights der 70er, 80er Jahre ist, was Endzeitfilme betrifft. Die Rede ist von, also den italienischen Titel kriege ich leider nicht zusammen, wie man es ausspricht, Il Guerriere del Bronx, schätze ich mal, aka The Bronx Warriors, aka The Riffs, die Gewalt sind wir, von Enzo Castellari. Also Enzo Castellari ist vielleicht ein Name, der dem einen oder anderen Begriff ist, spätestens seit Inglourious Basterds. Er hat quasi diese in Anführungszeichen Vorlage geschaffen, an der sich dann Quentin Tarantino orientiert hat. Ja, und die Riffs, die Gewalt sind wir, ist ein wunderbares Machwerk des italienischen Endzeitkinos aus den frühen 80ern. Die Handlung ist eigentlich relativ schnell erzählt. Sie spielt im Jahre 1990, also was ich grundsätzlich bei solchen Filmen auch bemerkenswert finde, dass sie sich nicht einen Zeitraum suchen, der 100 Jahre geht, sondern 5, 6 Jahre oder in dem Fall 8 Jahre in der Zukunft, wo man sich auch denken kann, okay, das verschlechtert sich allerdings alles ziemlich schlimm. Jedenfalls in diesem 1990 ist die Bronx total heruntergekommen, wird von verschiedenen Banden beherrscht und da verirrt sich dann eine junge Dame hin, die sich, wie sich relativ schnell am Anfang herausstellt, eine Erbin ist von der Firma, der eigentlich die Grundstücke in der Bronx gehören und die ausschalten wollen, damit sie da tolle Eigentumswohnungen bauen können. The Riffs ist ein Riesenspaß, bedient sich auch bisschen so an den Filmen wie The Warriors, hat auch so ein bisschen so eine Mad Max-Attitüde, eben dieses Endzeit-Ding. Es ist Trash as Trashcan à la ja, wie wirklich ein sehr guter Partyfilm. Man trifft da auch den ein oder anderen Schauspieler, den man inzwischen in anderen Filmen gesehen hat, zum Beispiel Fred Williamson, der den ein oder anderen vielleicht ein Begriff noch aus From Dusk Till Dawn sein müsste. Der hat da diesen schwarzen Vietnam-Veteran gespielt, der erklärt, wie man Vampire erledigt und so. Und Hauptdarsteller ist Vic Morrow, Mark Gregory, sorry, das habe ich jetzt verwechselt, der sich durch seine unglaublich langen Haare und seine schauspielerisches Nichtskönnen auszeichnet. Also der Mann hat eigentlich auch nur einen Gesichtsausdruck, aber dafür sitzt seine hautenge Jeans wirklich hauteng. Ja, und das ist also jedenfalls, ja, absolut. Und dem geneigten Hörer des Podcasts kann ich ans Herz legen, also was den Film auch sehr bemerkenswert macht, sind so manche skurrile Szene, die Enzo Castellari drin hat. In Inglourious Basterds waren es ja zum Beispiel barbusige Frauen mit Maschinengewehren. Hier ist es zum Beispiel ein Drum-Solo, während die Riffs, also diese Bande heißt ja Riffs, aufläuft, stilecht mit Motorrädern, wo vorne drauf ein Totenschädel, ein Beleuchteter draufgeschraubt ist. Und ein Schlagzeuger irgendwo am Hudson River sitzt und das Ganze dann mit dem Schlagzeug begleitet diesen Auftritt. Auch sehr sehenswert ist natürlich der Mann mit einer Wehrmachtsjacke, der zu den Riffs gehört. Kann man sich auch anschauen bei YouTube. für die DVD-Sammlerfraktion unter uns. Riffs gibt es leider nicht ungeschnitten in Deutschland. Es gibt es zwar von EMS, allerdings sind die geschnitten. Wer die ungeschnittenen möchte, dem empfehle ich die die Bronx Warriors Trilogie vom englischen Marketplace. Ungeschnitten und zum ziemlich kleinen Geld zu bekommen. Wie gesagt, schöner Partyfilm für Leute, die Endzeitfilme aus den 80ern lieben. Da haben ja die Italiener einiges runtergedreht. Kennt denn einer von euch?
Leider gar nicht.
Klingt nach einer großen, spaßigen Sause, aber mir ist er nicht bekannt. Übrigens, also warum waren die Italiener eigentlich früher so Chef, also Zombie-Filme, Western, Endzeitfilme, und inzwischen kommt so selten was, was ein bisschen Welle macht international?
Also das ist gerade so ein bisschen ein Ding, was sich gerade ein bisschen auch beschäftigt, weil also das italienische Kino war ja durchaus auch mal wirklich ein Richter. Also die hatten ja wirklich mal eine große Kinoindustrie. Gerade so, wo Videotheken in den 80ern hochbekommen sind, ist es unglaublich, was da von Output aus Italien kam. Also Enzo Castellari ist ein Name, Joe D'Amato ist ein Name, der sicherlich den Fulci ist natürlich ein ganz großer Name, aber irgendwie haben die Filme in so einem Tempo rausgehauen, dass da auch irgendwann der Markt dafür implodiert ist. Ich habe mich leider in die Thematik noch nicht reingelesen. Ich meine, was man ganz klar sagen muss, die haben sich natürlich, auch wenn die Regisseure durchaus wirklich gute Sachen gedreht haben, also zum Beispiel Dario Argento ist bis heute noch ein wahnsinnig guter Regisseur, sie haben sich wahnsinnig bei erfolgreichen Serien bedient, also Dawn of the Dead zum Beispiel hat ja diese ganze Zombie-Filmwelle ausgelöst, so wie Mad Max quasi diese ganzen Endzeitstreifen ausgelöst haben. Die Dinger sind auch teilweise, müssen ein Produktionsbudget gehabt haben, was wahrscheinlich unter 50.000 Mark lag. Also bei Bronx Warriors habe ich teilweise das Gefühl gehabt, die haben da einfach gedreht, ohne dass eigentlich die Leute wussten, dass da gedreht wird. Aber wie gesagt, ist ein Riesenspaß. Sollte man aber keine hohe Filmkunst erwarten, aber für einen guten Partyfilm oder auch für Filmfreunde des etwas trashigen Kinos absolut empfehlenswert.
Gut, dann kommen wir vom Super-Scheiß-Film über den Trash-Film.
Nein, bei mir war es Super-Scheiß-Film.
Genau, der Karlin hat es nicht ganz gerafft. Über den Trash-Film, der aber großer Spaß ist, kommen wir zu ganz hoher Kost. Der geneigte Zuhörer weiß, dass ich ein riesengroßer Fan von Ricky Gervais und Steve Merchant bin. Und Ricky Gervais und Steve Merchant hat im Fernsehbereich alles abgeräumt, also wirklich jeden Preis, den man nur gewinnen kann. Und ist so erfolgreich, wie niemand es war. Und dann lag es natürlich auf der Hand, auch mal einen Film zu drehen. Und er hat natürlich auch selber schon in Ghost Town und The Invention of Lying eine Hauptrolle übernommen, aber nie selber Regie geführt. Und er hatte schon sehr, sehr lange den Traum, mal einen Hollywood-mäßigen Film zu machen. Und endlich hat er es umgesetzt. Und dann könnte man natürlich denken, es wird jetzt auch eine praktisch ein Rip-Off seiner erfolgreichen Serien, also dass es so ein bisschen wie Extras oder Office ist oder ähnliches. Aber nein, er hat einen wunderschönen Coming-of-Age-Drama-Comedy-Film gedreht mit dem Namen Cemetery Junction. Ich habe mir den in Liverpool gekauft. Ich glaube, er kommt nächsten Monat auch in Deutschland bei Amazon auf den Markt. Und ich möchte mal ein bisschen was über den Film erzählen. Und zwar Cemetery Junction erzählt eine typische Geschichte einer kleinen Stadt in England. Und die drei Hauptdarsteller sind, also Coming of Age geht gerade noch, aber sie sind eigentlich schon nicht mehr Jugendliche, aber sie hängen so ein bisschen in den Seilen. Also sie sind so, was weiß ich, zwischen 20 und 25 und reden eigentlich die ganze Zeit davon, was sie werden wollen, und die große weite Welt lockt sie, und der eine arbeitet in der Fabrik, der andere arbeitet am Bahnhof, und der dritte, der so ein bisschen den Lead hat, will als Versicherungsverkäufer-Vertreter anfangen, spielt in den 70er Jahren, und sein Boss wird gespielt von Ralph Fiennes, der auch den Bösen in Schindlers Liste gespielt hat. Und das ist so ein bisschen sein großes Vorbild, weil der hat einen Rolls Royce und ein Riesenhaus und alles. Er hat, aber er kommt aus demselben Viertel, nämlich der Cemetery Junction, wie auch unser Hauptdarsteller und seine beiden Freunde kommen. Und deswegen ist es für ihn so das Vorbild, das Klassische. Er hat es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Nun hat dieser Ralph Fiennes auch eine, oder Fiennes, auch eine wunderschöne Tochter. Felicity Jones ist die Schauspielerin, die sie spielt. Und spielt übrigens sonst noch Christian Cook und Tom Hughes mit. Tom Hughes hat mich am meisten überzeugt, weil Tom Hughes ist einer der drei Freunde. Und Tom Hughes ist das als Ricky Gervais in einem Special Footage. Und bei jeder Ricky Gervais Produktion sollte man sich unbedingt die Blooper, die Interviews und die Deleted Scenes angucken, weil das meistens nochmal so gut ist wie der Film selber. Aber da reden sie eben darüber, was können wir machen hier in England, weil wir können nicht konkurrieren mit diesen makellosen Schönlingen aus Hollywood. Und was ist unsere Stärke? Und wir brauchen eben jemanden, der das englische Coole symbolisiert, praktisch der nächste Oasis, Ashcroft, Coldplay, whatever Sänger. Und genau das ist Tom Hughes zu einem Grad, dass man selbst als heterosexueller Mann denkt, Mann, ist der cool, Mann, ist der lässig. Und trotzdem hat er was sehr Englisches. Und es bleibt eine Comedy, es gibt viele lustige Szenen, aber es hat eben auch typisch für Gervais sind diese ziemlich in-your-face-Metaphern. Also der Junge, der unbedingt zum großen Versicherungskaufmann und da voll dran glaubt, wird irgendwann zu einem Winners-Dinner oder so eingeladen. Und zwar, wenn man ganz toll verkauft hat, dann wird man da eingeladen und er verspricht sich halt, es wird ihm erzählt, gratis Getränke und jede Menge Chicks und das Wahnsinnsparty und er geht da mit seinen beiden Freunden hin und das sind eigentlich nur alte Leute und alles ziemlich gediegene Atmosphäre. Und er kriegt dann mit, wie zum Beispiel, um so eine Metapher mal zu zeigen, wie jemand geehrt wird, der aus der Firma scheidet, also aus dieser Versicherung, der irgendwie jetzt dann 68 war, und er kriegt dann als Abschiedsgeschenk eine gläserne Salatschüssel. und das ist es ist sehr gemein, weil auch dieser Fiennes diese Dankesrede, da merkt man wirklich, dass ihm der Typ scheißegal ist und er hat erst 10 Jahre von Tür zu Tür gearbeitet und dann durfte er praktisch im Keller in irgendeinem Büro die weiteren 30 Jahre arbeiten. Und das wird natürlich nur gemacht, um dem Hauptdarsteller zu zeigen, guck mal, dein Traum, dass du auch mal ein Rolls-Royce fährst, der wird irgendwann eventuell nicht Wirklichkeit werden. Und es gibt sogar eine Szene, wo man dann am Ende der Party sieht man im Hintergrund irgendwo diesen alten Mann mit seiner Frau, beide ziemlich deprimiert sitzen, vor ihm auf dem Tisch diese Salatschüssel und dann ascht jemand im Vorbeigehen in die Salatschüssel, was ich sehr geil fand. Und es gibt jede Menge komischer Szenen, aber was Ricky Gervais und Steve Merchant eben super verstehen, ist, auch in ihren sehr lustigen Serien trotzdem sehr viel Herz zu transportieren. Es gibt immer eine Liebesgeschichte und die Liebesgeschichte hier ist zwischen dem Hauptdarsteller Christian Cook und der Tochter Felicity Jones. Und die aber schon mit dem Topverkäufer ihres Vaters verlobt ist. Und es geht darum, wer schafft den Absprung, wer geht in die große weite Welt und lässt diese Kleinstadt hinter sich. Weil das ist immer wieder Thema, kommen wir hier jemals raus und es gibt so viel auf der Welt und 70er Jahre, wir haben schon die Roaring 60s verpasst und was ist, wenn wir die nächste Party auch verpassen? Ich möchte den Film wirklich jedem ans Herz legen. Ich bin vielleicht ein Ricky Gervais-Fanboy, aber ich fand ihn wirklich von Musik, Cast, Setting, Kamera, Dialoge super brillant. Und man merkt gerade, wenn man sich die Bloopers anguckt, dass Ricky Gervais, genau wie in seinen Serien, eigentlich nur eine Richtlinie vorgibt, was in den Dialogen jeweils stattzufinden hat, aber die Schauspieler eben immer wieder selber improvisieren dürfen und wodurch es natürlich durch zu extrem vielen Bloopern kommt, weil wenn einer immer was anderes sagt, dann bringt einen das eventuell zum Lachen, wenn das unerwartet ist. Und auch für The Office UK und Extras-Fans sei gesagt, dass sehr, 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 sehr viele Nebenrollen von bekannten Gesichtern gespielt werden. Habt ihr von dem Film schon mal was gehört, zufällig?
Leider gar nichts. Mit Ricky Gervais kenne ich mich fast überhaupt nicht aus.
Ja, geht mir leider auch so. Aber so von dem, was du erzählt hast, denke ich mal, werde ich den mal auf meinem Bestellmal-Stapel.
Das würde mich riesig freuen, wenn du dir den mal angucken würdest, ganz ehrlich. Also gerade wenn du mit Ricky Gervais nichts anfangen kannst oder er dir kein Begriff ist, so rum, dann solltest du dir das angucken, weil es ist ein sehr schöner, kleiner Film, der eine kleine Geschichte erzählt, aber doch die, ich habe mir zweimal hintereinander angeguckt und ich habe beim zweiten Mal, war ich noch begeisterter, weil mir eben gewisse Kniffe aufgefallen sind und die Metapher deutlicher werden und auch das Extra-Footage unbedingt angucken. Ich meine, er kommt im Oktober aufs deutsche Amazon und ich gebe weiter an den, wie habe ich ihn genannt? Ich habe mir das ja aufgeschrieben, den durchaus dicken Dortmunder Dorfdisco Don Carsten Pohl.
Ja, wunderbar. Ja, den nächsten Film, den ich gesehen habe, den habe ich allerdings auf Blu-ray gesehen und ich glaube, er wurde hier schon mal, als er im Kino lief, vor etwas längerer Zeit vom Patrick erwähnt. Ich kann mich da aber irren. So oder so, ich habe halt Clash of the Titans gesehen. Der heißt,
den habe ich auch erwähnt vor zwei Wochen, aber gut.
Oh, echt? Oh, okay, alles klar. Der heißt Kampf der Titanen. Und worum geht es in dem Film? Dann fasse ich es mal ein bisschen kürzer zusammen. Generell wird halt die Perseus-Sage erzählt. Also das ist halt eine griechische Sage, in dem es halt, also oh, Moment, dazu noch vorneweg. Ich vermute, dass die Perseus-Sage erzählt wird, weil ich habe sie selber nie gelesen. Und ich kann mich halt nur an das halten, was mir dann halt der Film sozusagen verraten hat. Und es geht halt darum, dass es halt einen Halbgott gibt. Der wurde halt, also Halbgötter ist immer, trifft man immer dann, wenn es Zeus irgendwie geschafft hat, eine Frau zu schwängern, die halt keine Göttin ist, was er halt häufiger mal geschafft hat. Und Perseus ist halt einer dieser Halbgötter. Und er bekommt die Aufgabe, oder naja, er bekommt gar nicht die Aufgabe, er hat den Plan, sich an den Göttern zu rächen, weil die Adoptivfamilie, also er wurde schon als Baby ausgesetzt, um genauer zu sein, in den Sarg zusammen mit seiner Mutter gelegt, aber da er ja ein Halbgott ist, hat er das irgendwie als Baby schon überlebt und wurde halt von Fischern aufgesammelt. Als seine Adoptivfamilie umgebracht wird, während eines, ich sage mal, Scharmützels zwischen den Göttern und einer Armee. Wurde seine Adoptivfamilie umgebracht und er hat sich halt geschworen, sich zu rächen, indem er halt die Götter umbringt oder zumindest sie straft dafür, dass sie halt seine Familie erledigt haben. Das Ganze ist halt technisch aufwendig oder sehr aufwendig in Szene gesetzt. Die Perseus wird gespielt von Sam Worthington, den man also hauptsächlich, denke ich mal, aus Avatar kennt. Da war er halt dieser rollstuhlfahrende GI oder Marine. Geizt nicht an Spezialeffekten, geizt dafür aber sehr an, ich weiß nicht, irgendwie Emotionen und Momenten, um halt die Charaktere lieb zu gewinnen. Da würde ich gerne ein paar Beispiele zu nennen. Dieser ganze Film wird ja angetrieben von diesem Rachewunsch von Perseus. Der Gag dabei ist aber, dass man während des Films irgendwie nur 3 oder 4 Minuten Zeit hat, sich an diese Familie, also an seine Adoptivfamilie zu gewöhnen. Man sieht die irgendwie zweimal fischen und schwupps sind sie auch schon tot und zwar direkt alle. Auch zusammen mit seinem Bruder sind die kaum Screentime und werden relativ schnell durch einen Meteoriden oder Steineinschlag, den halt von so einem Gott gesteuert worden ist, umgebracht. Deshalb kann man halt, also da konnte ich zumindest sein Antrieb, halt diese Rache nicht wirklich erkennen. Die wurde für mich halt nicht gut rübergebracht. Er hat dann quasi drei Aufgaben, die er mehr oder weniger zu erledigen hat. Die erste ist, er muss halt nach Argos kommen. Argos ist eine Stadt, die von den Göttern mehr oder weniger bestraft worden ist. Und zwar hat das Heer von Argos die Zeus-Statue vernichtet und der Gottesglaube oder die Gottesfurcht ist halt von den Bewohnern mehr oder weniger abgefallen. Und zur Strafe verlangt Hades halt, dass, also Hades ist einer der drei Hauptgötter in der griechischen Gottmythologie oder in der griechischen Mythologie von Hades auferlegt worden, dass sie die Tochter des Königspaares opfern, denn sonst lassen sie den Kraken los und das ist halt eine große, wie soll man das sagen, Krake, also sehr viele Tentakel, aber auch menschliche Züge. Sie hat sogar ein Gesicht, also irgendein Urmonster, das halt sehr, sehr groß ist und mit sehr, sehr groß, so groß wie ein Berg. Das Ganze wird dann irgendwie relativ schnell erzählt. In Herr der Ringe-Style setzen die sich mehr oder weniger in einer Truppe zusammen von Gefährten, die halt den Plan haben, die Krake zu vernichten. Der einzige Weg, diese Krake zu vernichten, ist es halt, sich den Kopf der Medusa zu schnappen. Medusa kennt man vielleicht, das ist die Dame mit den vielen Schlangen auf dem Schädel, deren Anblick Menschen versteinern kann. In diesem einen Kampf, wo sie halt versuchen, den Medusa-Kopf zu bekommen, stirbt quasi die gesamte Truppe. Es bleibt eigentlich nur noch Perseus über. Alle anderen werden halt versteinert oder, ich sage mal, von anderen zweitrangigeren Charakteren oder Monstern umgebracht. Was irgendwie ein bisschen unerwartet kam. Kurze Geschichte, schnell zu Ende gezählt. Philipp hat es ja schon mal erzählt. Die Krake greift dann halt zum Schluss Argos an und das Heer der Argonianer, nenne ich es jetzt mal. Und Perseus schafft es halt in der letzten Sekunde, die Tochter zu retten und das Vieh, also den Kraken, zu versteinern. Alle sind gerettet. Und dann hört der Film eigentlich auf. Das war die
Spoiler galore, aber gut.
Es gibt noch ein bisschen mehr Spoiler, denn auf der Blu-ray ist noch ein Alternative Ending drauf, wo halt noch herauskommt, dass Perseus tatsächlich zurück zum Olymp gefahren ist, um dort halt Zeus in die Knie zu zwingen. Das schafft er relativ lustig, indem er halt sein Schwert in die Weltkarte drückt. Ist irgendwie schwer zu beschreiben. Also Griechenland ist dann halt auf einer Weltkarte im Olymp dargestellt und anscheinend, wenn man da quasi auf den Boden drückt, dann wird das halt auch in der Realität passieren. Da der Olymp ja selber auch ein Berg in Griechenland ist und der auf dieser Weltkarte zu sehen ist, kann er also sein Schwert in den Olymp stecken und zerstört oder beschädigt damit den Olymp, auf dem sie sich tatsächlich befinden. Klingt jetzt ein bisschen verworren, macht aber in dem Moment relativ viel Sinn und ist mit eines der Highlights des Films. Mir hat der Film leider nicht ganz so gut gefallen und ich habe dann auch mal wieder gerafft, warum. Weil dieser Film ist halt von einem Transporter-Macher, also der Typ, der schon Transporter 1 und 2 geschrieben hat. Und Transporter 1 und 2 fand ich halt auch irgendwie nicht so dolle. Das liegt halt daran, dass er es ganz einfach nicht schafft, irgendwie auch nur geringe Emotionen, also selbst so simple Emotionen wie Rache, die eigentlich sehr schnell zu verstehen ist, irgendwie in dem Film rüberzubringen. Gut an dem Film ist, das sind halt die ganzen Spezialeffekte. Es gibt viele Kämpfe, zum Beispiel mit Skorpionen, die halt mannsgroß sind. Auch der Kraken ist ziemlich beeindruckend und an Spezialeffekten wird nicht gespart. Aber leider irgendwie die Personen, die da alle rumrennen, sind einem mehr oder weniger egal. Aber du hattest ihn auch gesehen und triffst du da deine Meinung wieder? Siehst du da deine Meinung wieder oder nicht?
Ich sehe sie ziemlich zu 100% wieder. Also ich bin ähnlich wie bei deiner Zusammenfassung jetzt. beinahe eingeschlafen bei dem Film.
Bin ich schon wieder dran?
Habe ich ein Problem mit Filmen, die so eine, also ich weiß nicht mal, ob man das dem Skriptschreiber anlasten kann. Und zwar sind diese griechischen Sagen immer ziemlich geradlinige Geschichten. Und ich fand auch schön, dass du Herr der Ringe genommen hast. Ja. Herr der Ringe macht es wesentlich besser. Aber wenn Herr der Ringe ein Problem hat, dann ist, dass die Geschichte sehr wenig Charakterentwicklung hat. Also es hat natürlich ein paar innere Kämpfe, die der ein oder andere bestehen muss, sondern dass es so ein Altertums-Roadmovie ist, sprich, wir gehen erst dahin, killen dann da den, dann müssen wir dahin den killen und dann den killen und wenn wir dann am Ende den und den gekillt haben, dann haben wir es geschafft. Also es ist nie so, dass jemand im Team sich entwickelt, böse wird, sich die beiden Hauptdarsteller, Kämpfer ineinander verlieben oder was weiß ich was, ja. Sondern es ist eben eine sehr geradlinige Geschichte, die Punkt für Punkt abgefrühstückt wird und wo von eigentlich vom ersten Kampf an keine große Spannung ist. Und,
okay.
Ich kann es eigentlich gerade voll unterschreiben. Also ich hätte jetzt den Film nicht komplett. Es gibt bestimmt Leute, die auf sowas stehen. Ich glaube auch, dass der erste Film, also das Original, weil das, da wird Karl jetzt sicher was zu sagen, da gar nicht so viel mich mehr vom Hocker hauen würde, weil die Geschichte an sich einfach für einen Film einfach lahm ist, diese griechischen Sagen. Da gibt es ein paar, die könnte man eventuell spaßig verfilmen, aber die hat man dann 100-mal, wie ich jetzt zum Beispiel im Lateinunterricht als junger Spund, schon mal gehört. Und ich fand einfach, die haben das Beste vielleicht sogar draus geholt, weil sie eben extrem viel Special Effects haben, aber wie du schon sagtest, der Hauptcharakter, seine Emotionen, also Rachefilme gibt so tolle, also wo man wirklich praktisch im ersten Viertel, wenn dem Hauptdarsteller Böses widerfährt, man so auf Rache sinnt und so das als Genugtuung braucht, dass der zweite Teil des Filmes ein einziger Metzel-Befriedigungsakt ist. Und bleibt es komplett kalt. Also es ist die Grundstory, wahrscheinlich auch das Skript und Regie sind irgendwie lahm. Und dieser Hauptdarsteller, der Worthington, bleibt auch ziemlich gesichtslos.
Ja, eine Sache, die man da zumindest noch ganz klein korrigieren muss oder die man zumindest noch so einwerfen muss, ich gebe dir voll und ganz recht, das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber ich würde das eher so beschreiben, dass die am Anfang sich einen Plan machen und den die dann Punkt für Punkt genau so umsetzen. Und da gibt es dann auch keine Plot-Twists mehr drin, das passiert genau so, da hast du voll und ganz recht. Dass die einzige kleine Twist-Geschichte, die ja noch drin ist, ist halt sozusagen der Antrieb von Hades. Denn Hades geht ja zu seinem Bruder, halt Zeus, und sagt, ja, hör mal zu, ich sehe, du hast da ein Problem mit deinen Menschen, wir machen so, ich mache denen schönen Druck und dann kommen sie schon wieder zu dir angebetet. Und sein Hintergedanken, der zum Schluss rauskommt, wo wir schon beim Super-Spoiler sind, ist ja dann der, dass das gar nicht geht. Also wenn die Leute Angst haben, dann vor ihm, was ihn irgendwie mächtiger macht. Und er will damit halt Zeus stürzen, was halt irgendwie dann noch so ein kleiner Plot-Twist ist oder wo man zumindest doch ein wenig überrascht sein kann. Die anderen Leute, die waren mir da alle mehr oder weniger egal.
Jo, dann wollen wir nicht länger uns in Sandalen kleiden, sondern unsere schwäbischen 7-Meilen-Stiefel anziehen und Kalil einen tiefen Griff in seine 80er-Jahre-B-Movie-Kiste machen lassen.
Oh, wie recht du hast mit den 80ern, weil der nächste Film kommt mitten aus einer Zeit, als man Filme noch anhand von Cover in der Videothek ausgeliehen hat. Als es noch VHS-Kassetten gab und als man auch gern Filmen mehr als einen Titel gegeben hat, damit man sie möglichst oft und viel verkaufen kann. Die Rede ist von Escalation, aka Dead End Drive-In, aka Krabs, die Gewalt sind wir. Oder die Zukunft sind wir, sorry.
Da muss ich kenne keinen der drei Filme.
Das ist... Ja gut, hat auch ein bisschen gedauert, dass ich den gefunden habe. Also ich habe ein Weilchen nach dem recherchiert, weil ich den wirklich als Jugendlicher irgendwann mal Ende der 80er gesehen habe. Also der Film ist von 1986, kommt aus Australien, wurde gedreht von Brian Trenchard-Smith, der unter anderem so grandiose Titel wie Leprechaun oder BMX-Bande gedreht hat. Und ist auch also so ein Film, der damals versucht hat, bei dieser Mad Max-artigen Welle mitzusurfen. Hat wirklich ein Weilchen gedauert, bis ich den gefunden habe.
Ich muss gestehen, so wie sich das gerade anhört, könnte das bei mir jetzt auch ein kompletten Zitat aus den Simpsons gewesen sein. So irgendwie, hallo, mein Name ist Troy McClure, ihr kennt mich aus so Filmen wie.
Ja, okay. Ich erzähl mal kurz was zum Film. Also nee, vorher möchte ich nochmal meinen Dank ansprechen an ein gewisses Forum, was mir da geholfen hat, den Film aufzuspüren. Ich sag nur das Schwarmwissen eines Videospielforums. Weil nach dem Film habe ich ein Weilchen jetzt recherchiert. Okay, die Handlung. Der Film spielt auch in einer nicht näher definierten Zukunft in Australien, wo die Straßen fest in der Hand von sogenannten Carboys sind. So Autojungs. Die Polizei ist hochbestechlich, verkauft zum Beispiel Unfälle, weil Benzin knapp, Ersatzteile und so weiter, an die meistbietenden Abschleppunternehmen. Also so wird quasi schon mal vorab so eine Mad Max-Szenerie rauf generiert. Dann, und der Hauptprotagonist nennt sich Krabs, der Bruder hat, der in diesem Abschleppdienst auch arbeitet. Und der eines Tages halt mit seiner Freundin ins Autokino fahren will. Ansonsten also auch ein recht braver Bürger ist, im Gegensatz zu den punkigen Nachbarn, die er so hat. Jedenfalls geht es dann ab ins Autokino und wie es der Zufall so will, wird ihm im Autokino dann die beiden Hinterreifen gestohlen. Als er sich daraufhin beim Manager beschweren möchte, werden ihm nur Essensmarken und Decken in die Hand gedrückt. Denn wie sich herausstellt, ist es gar kein Autokino, wo er sich aufhält, sondern es ist ein Straflager, was umfunktioniert worden ist zu einem Straflager, wo die Leute quasi dann in ihren Autos wohnen, sich von dem ernähren, was sie quasi da in dem Kino bekommen für die Essensmarken. Welches dann auch beherrscht wird von Banden, die alle irgendwo irgendwie zwischen den Postpunks der 80er und dem Wave- und Gothic-Treffen funktionieren könnte. Also man sieht viele bunte Haare und so weiter. Also das Gebiet wird von der Polizei abgeriegelt und was als Mad Max-Film dann anfängt, wird dann so eine Art, in Anführungszeichen, Gesellschaftskritik, weil man merkt, Bandenbildung und so. Man setzt dem Ganzen auch noch eins drauf, als die Polizei neue Leute in das Lager bringt. Und zwar alles Leute aus dem asiatischen Raum, was man unschwer auch an den Tourbahnen erkennt. Und die werden dann eben halt mit dem Autotransporter, der kaputte Autos transportiert, auf dieses Gelände gefahren. Ja, hört sich sehr seltsam an, ist auch irgendwo sehr seltsam. Man muss ein Faible für diese 80er New Wave Punk Filme haben, dann macht er recht viel Spaß. Über die Gesellschaftskritik, die dann teilweise mit dem Holzhammer kommt und über Schauspieler, die ehrlich gesagt auch eher hölzern spielen, kann man sich streiten. Ich hatte ziemlich viel Spaß mit dem Film, was zum Teil auch ein bisschen an dem punkigen Soundtrack liegt und einfach auch an absurden Dingen. Also man könnte sich ja natürlich fragen, warum die nicht einfach aus dem Ding ausbrechen, was gerade mal von einer Handvoll Polizisten bewacht wird. Aber okay, ist sehenswert, gibt es leider auch nicht in Deutschland auf DVD, allerdings als Code 1 DVD unter dem Namen Dead End Drive-In. Ich gehe mal stark davon aus, dass keiner von euch den kennt.
Ich kenne ihn nicht.
Noch nie gehört.
Es hört sich auch an, als ob ihr den niemals anschauen würdet.
Ich glaube, er ist ja alleine schon sehr schwer zu bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also
mit Region Code 1 DVD und das klingt also nach Amazon.com und veränderter DVD-Player und so.
Gut, dafür habe ich halt auch einen Code-Free-Player dastehen. Schade, dass der Film auch hier zu lange nicht veröffentlicht worden ist. Die Gründe kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, er ist auch nach wie vor indiziert. Wobei, wer den Film gesehen hat, fragt sich wirklich, warum. Ist, wie gesagt, eine trashige Geschichte, macht aber durchaus Spaß. Philipp, würdest du dir den anschauen? Nö, oder?
Doch, aber ich würde dafür keine größeren Geldbeträge ausgeben.
Also alleine schon der Hauptdarsteller, der in einem Bundeswehrunterhemd die ganze Zeit sich durch die Gegend bewegt, ist sein Geld wert eigentlich.
Ja, das klingt durchaus so. dein Geld, mein Geld nicht. Aber
ja, also wie gesagt, klingt, macht Spaß.
Wenn er im Fernsehen kommen würde, würde ich mir auf jeden Fall angucken.
Falls ja, also er kam, also ich habe den jetzt wirklich sehr lange gesucht, weil ich auch nur noch die Handlung wusste, aber nicht, wie der Titel war. Ich glaube, der kam auch schon ewig lang nicht mehr im Fernsehen. Ich meine, es ist ganz klar ein B-Movie, wenn mit Trash-Faktor, wer Endzeitfilme Dystrophien mag, dem kann ich ihn durchaus ans Herz legen. Der Rest wendet sich mit Entsetzen ab.
Okay. Dann komme ich zum nächsten Film. Es sei denn, Carsten möchte noch was zum Khalils Meisterwerk sagen.
Nö, ich habe nichts.
Was denn? Mein nächster Film heißt Four Lions, ist auch aus diesem Jahr, habe ich mir auch in England gekauft, also ich nehme an, dass er irgendwann auch auf dem deutschen Amazon, aber man kann ja auch in England bestellen, zu haben ist. Und der ist von Christopher Morris mit Cavill Novak, Nigel Lindsay, Riz Ahmed und Asha Ali. Und der heißt wirklich so übrigens. Und ein super Film. Und zwar, es klingt sehr klamaukig und sehr doof und es ist auch eine Komödie, aber es geht um eine Wannabe-Terroristenzelle in England. Und sie besteht eigentlich aus vier kompletten Vollidioten. Irgendwann gesellt sich noch ein Fünfter dazu, die ein bisschen Dschihad spielen wollen. Und der Humor ist schwer zu beschreiben, weil es ist natürlich eine sehr gag-driven und ziemlich Blödel-Comedy, aber überhaupt nicht wie jetzt Vampire Suck oder Nackte Kanone, sondern es hat eine unglaublich komische Art um sich. Es ist schwer zu beschreiben. Es gibt da zum Beispiel die Szene, als einer der Jungs dem Chef Terroristen in Anführungszeichen zeigt, dass er die ganzen Chemikalien gekauft hat und er sieht halt die gesamte Garage voller Bleichmittel und fragt dann ja, wo hast du das denn her? Und dann sagt er, ja, alles hier am Ende der Straße in so einem Wholesale-Laden. Und dann sagt er, bist du bescheuert, alle da in einem Laden zu kaufen? Man muss dazu sagen, derjenige, der es gekauft hat, ist praktisch der Inbegriff eines Terroristen-Klischees. Also er hat wie nennt man so eine Mütze an und einen Bart.
Turban?
Ja, ich weiß nicht mal, ob es ein Turban ist, aber er sieht auf jeden Fall so aus, wie man sich so einen Taliban vorstellt. Und dann sagt er, ja, nee, ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich bin verkleidet, in Anführungszeichen, also ich bin getarnt gegangen, jedes Mal als eine andere Person. Und dann sagt der eine, ja, mach mir mal vor, wie du das gemacht hast. Und er so, ja, ich habe immer die Stimmen verstellt. Und dann sagt er, okay, dann mach mal die erste Stimme. Und er sagt, ja, ich hätte gerne ein paar Flaschen Bleichmittel. Und er so, und wer war das? Ja, das war ich, noch als ich. Und er so, aha, okay. Und als zweites, als wer bist du da gegangen? Und er so, ja, ich bin verkleidet, also ich habe meine Stimme verstellt, als wäre ich ein IRA-Terrorist. Und er so, ein IRA-Terrorist, bist du bescheuert? Das sind Terroristen. Ja, aber ich bin ja nicht von der IRA. Und dann sagt er, ja, dann mach mal. Und dann sagt er wirklich in genau derselben Stimme, ja, ich hätte gern ein bisschen Bleichmittel. Und dann sagt der Typ zu ihm, und der Nächste? Und dann sagt er, da bin ich als Frau gegangen. Und er so, als Frau? Und guckt den Typen an mit seinem dicken Bart. Und dann sagt er, mach mal vor, wie du da reingegangen bist. Und dann nimmt der Typ seine beiden Hände, deckt seinen Bart zu und spricht in genau derselben Stimme wie am Anfang. Ja, ich hätte gern ein bisschen Bleichmittel. Dann sagt er, für was, wieso sollte sie Bleichmittel nehmen, um ihren Bart zu bleichen? Und er so, ja, also es ist auf jeden Fall, es gibt extrem viele lustige Szenen. Ihr Hauptanschlag, den sie gegen Ende dann planen und versuchen umzusetzen, ist der London-Marathon und sie wollen sich da selber in die Luft jagen. Und damit es eben nicht so auffällt, dass sie komplett praktisch Bomben um den Bauch haben, gehen sie als so lustige Maskottchen. Also der eine ist so dieses typische, man kennt es vielleicht praktisch, er ist ein Straußvogel, der einen Menschen transportiert. Also die Straußvogelbeine sind er selber und oben hängen dann seitlich eben so falsche Beine runter. Und der nächste ist so eine Art Ninja Mutant Hero Turtle. Und noch einer sieht aus wie aus der Sesamstraße. Und es ist unglaublich komisch und unglaublich intelligent und gut gemacht für so eine alberne Komödie. Und es lässt sich schwer umschreiben. Ich möchte auch hier, genau wie bei Cemetery Junction, Leuten, die ein wenig des Englischen mächtig sind, auf jeden Fall nahelegen, sich das im Originalton anzuhören. Ich kann mir vorstellen, dass die Komödie komplett an einem vorbeigeht, wenn man das übersetzt anguckt. Und was der Film natürlich auch macht, und da hat er dann durchaus eine doch ernsteren Anstrich, ist, so ein bisschen die Frage zu stellen, was für Leute sind das, die sich in die Luft jagen? Also ist es wirklich wegen der 100 Jungfrauen oder dem ewigen Leben, was man sich verspricht? In diesem Falle sind es wirklich vor allem deswegen, weil die Typen einfach komplette Loser sind. Und einer von denen, nämlich der Haupt, der auch immer sagt, ich bin noch am meisten Taliban von uns allen, ist nämlich ein Engländer, der sich dann aber auch so einen stattlichen Bart wachsen lässt und sich auch genauso anzieht, wie man es erwartet. Und auch er merkt, man hat seinen Platz in der Gesellschaft nicht gefunden. Aber unbedingt angucken, Four Lions, guckt euch im Notfall einfach mal den Trailer auf YouTube an. Also Vier Löwen zur Deutlichkeit, Four ausgeschrieben. Und Trailer One ist diese Szene mit den Bleichmitteln. Und dann sieht man, ja, wie lustig, aber dann doch nicht übertrieben albern es ist. Und ich kann ihm nur jedem empfehlen, zwei von denen werden dann auch in ein Trainingscamp nach Pakistan geschickt bei den, wie heißen sie nochmal, die Jungs um Osama rum?
Mujahideen?
Nicht die Taliban, sondern Al-Qaida.
Ah, Al-Qaida.
Sie sind in so einem Al-Qaida-Trainingscamp, aber auch da merkt der Chef recht schnell, dass die beiden so scheiße doof sind und nichts drauf haben, dass er ihnen verbietet und sagt, morgen geht ihr zurück und heute passt ihr auf unsere Waffen auf. Und dann gibt es diese Szene, dass eine Drohne angeflogen kommt. Die beiden sind alleine und der eine denkt, ich mache mich jetzt zum Helden und nimmt so eine Panzerfaust, will die Drohne abschießen, hält die Panzerfaust aber falsch rum und schießt hinter sich in den Bergen das gesamte Terroristencamp, wo die anderen tagsüber hingegangen sind, jagt er in die Luft. Also habt ihr schon was von dem Film gehört oder gesehen oder eine Meinung dazu?
Also ich habe den ersten Trailer gesehen. Jemand hat mir den auf Skype verlinkt. Ich muss sagen, da gab es eigentlich noch einen sehr guten Gag, über den ich noch am meisten gelacht habe. Aber die Szene, die du am Anfang erzählt hast mit der verstellten Stimme, klang bei dir lustiger, als sie im Film tatsächlich, oder zumindest im Trailer, fand ich, gespielt worden ist. Aber da gab es halt so häufig so eher ruhige, so awkward Pausen drin. Weiß ich nicht. Ich fand das nicht so super. Vielleicht war ich da auch gerade ein bisschen angenervt.
Und welchen Gag? Ach, du meinst den mit, wir jagen das Internet in die Luft.
Als ja, wir sollten irgendwas Großes in die Luft sprengen. An was denkst du? An das Internet. Den Gag fand ich sehr gut.
Okay. Khalil? Khalil hat wahrscheinlich gerade wieder technische Probleme. Dann,
Ich bin wieder da.
Du bist wieder da.
Bei mir ist bloß gerade Telefon, ganz kurz.
Okay. Das ist professionell, so sind seit ich es hier gewöhnt von Zellulite-Bad. Carsten, dann spring du doch in die Bresche und mach du schon mal deinen nächsten Film.
Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Der Titel Mainstream-Weltmeister nach Beileid und Clash of the Titans, wo ich übrigens noch gerne zu sagen musste, in der Wikipedia stand, obwohl der Film Kampf der Titanen heißt, kommt kein einziger Titan drin vor. Ganz lustig, so ähnlich wie mit Karate Kid, die nur Kung Fu, aber egal. Der nächste Super-Mainstream-Film, den ich gesehen habe, heißt Salt. Und es ist halt der neueste Film mit Angelina Jolie, mal wieder eine Sony-Produktion, was man im Film irgendwie sehr gut ansieht. Und ich habe mich dann halt im Nachhinein da auch ein bisschen schlau drüber gemacht, weil ich den halt nicht ganz so spannend fand. Es ist von Kurt Wimmer geschrieben. Und Kurt Wimmer ist halt, wie soll man das sagen, ist halt ein Autor, wechselt, dessen Qualität, dessen Roman oder dessen Skriptqualität ordentlich wechselt. Er hat zum Beispiel einen Film geschrieben, den ich sehr gut fand, das war Equilibrium mit
wie heißt er?
Christian Bale, vielen Dank. Danke. Equilibrium und aber zum Beispiel auch Ultraviolet und mit Mila Jovovich, und Ultraviolet ist ziemlich mies. Equilibrium ist aber sehr gut und nun gut, Salt ist halt von ihm. Worum geht es in Salt? Die Geschichte ist ziemlich verworren und ich versuche das mal ein bisschen besser zu erklären, als ich das gerade gemacht habe bei Clash of the Titans. Es geht generell um einen Plan, der von russischen Superspionen oder Supergeheimagenten entwickelt worden ist. Dieser Plan nennt sich grob Tag X. Und Tag X ist mit Tag X ist eigentlich der Untergang der Vereinigten Staaten von Amerika gemeint. Oder die Auferstehung der alten UdSSR oder von mir aus auch Russland. Am Tag X soll sich halt mehr oder weniger die gesamte Welt gegen die USA stellen und Russland mehr oder weniger und deren Verbündeten federführend den Krieg gegen die USA führen und davor natürlich auch erklären. Und sie müssen das halt irgendwie erreichen, indem sie halt es so aussehen lassen, dass die USA einen Weltkrieg beginnt. Und das wollen sie halt zum Beispiel so schaffen, dass auf einem Besuch der Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist gestorben. Da gibt es halt ein großes Staatsbegräbnis in New York und alles, was Rang und Namen hat, kommt da halt zu Besuch, unter anderem auch der russische Präsident. Und der russische Präsident soll halt bei diesem Staatsbegräbnis erschossen werden von einem CIA-Agenten. Weiterhin soll im Laufe der Ereignisse auch der nukleare Krieg gegen unterschiedliche Staaten gestartet werden. Und zwar soll unter anderem Mekka angegriffen werden, als auch strategisch wichtige Ziele in China und Russland. Das Ganze wird halt eingefädelt durch eine, oder soll halt eingefädelt werden durch eine Schläfertruppe, die in Russland jahrelang ausgebildet worden ist. Also die wurden schon als Kinder von ihren Eltern getrennt und direkt mit amerikanischem Fernsehen und amerikanischen Serien und generell auf Amerikaner getrimmt, sodass sie halt auch keine Akzente mehr haben und sich in der Kultur auch einfach auskennen, weil sie halt die Serien gesehen haben und wissen, was damals gespielt worden ist und so weiter und so fort. Diese Schläfer werden dann in strategisch wichtige Positionen gesetzt und an diesem Tag X sollen halt alle zuschlagen. Und Evelyn Salt ist vielleicht eine oder halt auch einen oder ist es halt auch nicht eine Schläferin, die halt während Laufe des Films halt versucht, dass die Attentate zu verhindern oder auch nicht zu verhindern. Das Ganze will ich zum einen jetzt gerade nicht so ganz spoilern, zum anderen wird es auch nicht bis zum Ende hin wirklich erklärt. Der Film ist halt sehr stark auf To Be Continued ausgelegt, ohne jetzt vorneweg viel zu nehmen. Und die Rolle von Angelina Jolie, ob sie jetzt böse ist oder gut ist oder Agentin ist oder nicht, oder auf welche Seite sie steht, ist halt relativ offen gehalten, ohne da viel zu spoilern zu wollen. Der Film zeichnet sich oder ist meiner Meinung nach am besten vergleichbar mit einem alten Will Smith-Film, der da, glaube ich, hieß Der Staatsfeind Nummer 1, wenn ich mich da nicht vertue, wo es halt generell darum geht, dass es halt eine Person gibt, die mehr oder weniger vom gesamten FBI oder CIA gesucht wird. Da gibt es halt wilde Verfolgungsfahrten, Ausbrüche aus Hubschraubern, Sprünge auf LKWs und halt viel dieser üblichen, wir versuchen eine Person innerhalb einer Stadt mit allen Mitteln zu bekommen, die uns zur Verfügung stehen. Die Action-Szenen sind ziemlich packend. Leider ist diese Story, ich hatte sie jetzt mal versucht in der Erzählung ein wenig gerade zu ziehen, ich hoffe, das ist mir gelungen, wird die gar nicht so gerade erklärt. Also viel wird halt in Gesprächen so immer nur angeschnitten und man sollte sich eigentlich schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unbedingt Zettel und Stift parat legen, um dann mal so mitzukommen. Aber wenn man halt mittendrin rausgeht, weil man kurz auf die Toilette will, dann könnte man schon den ein oder das andere wichtige Detail vergessen oder halt nicht mitbekommen und dann hat man irgendwie steht man so ein bisschen auf dem Schlauch dann. Generell, die Action in dem Film ist sehr gut. Man weiß nie genau, ob das ein reiner Actionfilm sein soll oder auch irgendwie ein Polit-Thriller. Für einen Polit-Thriller nach nach in dem Maße von der Rote Oktober oder Jagd auf Roten Oktober hieß der Film natürlich, wird er leider nicht, sondern er hält sich eher noch so ein bisschen zurück. Und für einen Actionfilm ist halt auch nicht genug Action drin. Insgesamt ist er okay, aber ich würde ihn mir nicht nochmal im Kino angucken. Stattdessen würde ich eher auf DVD-Version warten. Hat einer von euch auch Salt gesehen?
Nicht unbedingt mein Kino. Und was ich so gelesen habe, hat sich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so angehört, als ob es mich sonderlich vom Ofen vorlocken würde. Also
magst du zum Beispiel so Tom Clancy-Roman? Oder es gibt ja auch ein paar Tom Clancy-Verfilme.
Tom Clancy, also ich mag Jagd auf Roter Oktober. Und ich mag Jagd auf Roter Oktober, das war's.
Aber die moderneren Sachen eher nicht so.
Nee, also ich finde Tom Clancy furchtbar, also ich habe ein, zwei Bücher von ihm gelesen, ein furchtbar reaktionärer Typ. Nee, geht bei mir gar nicht.
Ja, also ich werde mir den Film sicher mal zumindest auf DVD leihen, weil es doch eine lustige, zwar übertriebene und over the top, aber durchaus unterhaltsame Actionfahrt sein soll.
Ja, also so kann man das so relativ gut beschreiben. Also, und wer so Tom Clancy-Filme mag, dem, er ist nicht so gut, aber guck mal.
Cardiel.
Ja, ich bleib bei meiner Linie. Nein, nicht ganz. Also der nächste Film fällt auch unter den Begriff Dystrophie, wenn man so will. Aber auch gleichzeitig in die Kategorie der vergessene Film, weil der ist total untergegangen. Sehr schade, dass Victor nicht da ist, weil ich bin mir fast sicher, dass er ihn gekannt hätte. Die Rede ist von Strafpark, aka Punishment Park, von 1971 von Peter Watkins. Die Handlung ist eigentlich schnell erzählt, beziehungsweise der Film fällt so in die Kategorie Pseudo-Dokumentation, wenn man so will.
Mockumentary.
Also, Mockumentary, genau. Handelt davon, also 1971, wo er gedreht worden ist, schildert ein fiktives Szenario. Der Vietnamkrieg ist auf dem Höhepunkt und aufgrund der Proteste in Amerika ruft der Präsident einen Ausnahmezustand aus. Wer ab sofort unter den Verdacht gerät, die öffentliche Ordnung zu untergraben. Und dazu gehören Hippies, dazu gehören politische Aktivisten, dazu gehören Frauenrechte, dazu gehören Journalisten. Also die ganze Bandbreite kann fortan ohne Gerichtsverhandlung sicherheitsverwahrt werden. Und das gliedert sich dann wie folgt. Also das bedeutet nicht, dass die dann automatisch ins Gefängnis kommen, sondern die haben die Wahl, entweder für mehrere Jahre, wie gesagt, ohne Gerichtsverhandlung und ohne sich auch wirklich verteidigen zu können, in jahrelangen Knast zu kommen. Oder aber sie haben die Wahl, sich für ein paar Tage in den Strafpark zu begeben, der sich mehr oder weniger so herausstellt als große Wüste, wo in Amerika, wo man 3-4 Tage lang am Leben bleiben muss, während die Ordnungshüter, die zum Teil mit Abschüssen und so weiter Boni bekommen, von wegen, dass sie Urlaub bekommen und so weiter, die auf die Jagd machen. Das Ganze ist ein unglaublich finsteres Bild von Amerika. Also ein Großteil des Filmes setzt sich zusammen aus den in Anführungszeichen Gerichtsverhandlungen, wo mehr oder weniger alles abgelehnt wird. Zusatzartikel der Verfassung zählt nicht für dich und so weiter. Man zwingt die Leute mehr oder weniger zu einer Handlung und erschreckend ist halt, was der Film 1971 eigentlich vorweggenommen hat, weil wenn man das Ganze auf heutige Zeit übertragen würde und zwar sagen wir mal so Namen wie Guantanamo oder Abu Ghraib, sind die Parallelen doch erschreckend. Man muss dazu sagen, als der Film rauskam, gab es einen riesen Aufstand deswegen, der Filmemacher wurde als Faschistoid bezeichnet. Das war auch sehr schwierig, einen Verleih für diesen Film zu finden. Er ist mehr oder weniger dann auch in Kinos verreckt, anders kann man es gar nicht sagen. Hinzu kam natürlich, dass Mockumentaries zu dem Zeitpunkt eigentlich eher eine unbekanntere Geschichte waren. Also nicht jeder konnte mit der Als-ob-Geschichte wirklich was anfangen, beziehungsweise hat es das Publikum teilweise so irritiert, dass auch politisch über das Thema gesprochen worden ist. Ja. Das ist auf alle Fälle eine sehr empfehlenswerte Geschichte. Gibt es auch offiziell auf DVD, als französische DVD. Bekommt man auch über Amazon.de. Aber eine kleine Warnung vorab. Ungefähr ab einem Drittel fangen die Untertitel, die Deutschen, also der Film ist nicht vertont worden in Deutsch, fangen die Untertitel an asynchron zu laufen, was ziemlich anstrengend ist. Aber ich bin der Meinung... Also,
sag nochmal den Filmtitel für alle, die nach diesen ganzen Sachen immer noch Interesse haben sollten.
Strafpark.
Strafpark, okay.
Also es ist wirklich ein toller Film, wo einem wirklich erschreckend ist, weil das finde ich ja das Interessante an solchen Zukunftsszenarien, was da teilweise dann heute auf die Wirklichkeit übertragbar ist. Und wenn man sich überlegt, in Amerika werden Leute inzwischen auch inhaftiert. Guantanamo und Abu Ghraib sind da schöne Beispiele, ohne dass es eigentlich ein Gerichtsverfahren hätte. Also erschreckend ist eigentlich, dass vieles, was der Film vorwegnimmt, von der Wirklichkeit eingeholt worden ist.
Das kennt man aber öfter. Ich weiß noch, wie ich mit einer Gänsehaut vorm Fernseher saß, als und an Terminator denken musste, als Sony diesen komischen Roboterhund vorgestellt hat. Okay, Entschuldigung.
Nee, aber also was halt wirklich erschreckend ist, ist einfach für mich, dass vieles, wie man, also vor allem die Darstellung dieser sogenannten Gerichtsverfahren, da ist zum Beispiel so, die bekommen schon einen Verteidiger, der dann auch versucht, irgendwie auf die Verfassung der USA aufmerksam zu machen, wie dann quasi dieser Richter, der diesem Gerichtshof vorsitzt, alles abschmettert und man die teilweise mit absurden Methoden versucht, den Willen zu brechen. Ist ein, wie gesagt, ziemlich finsterer Film, auch recht anspruchsvolle Kost, gehört, sollte man mal gesehen haben. Wie gesagt, die DVD gibt's zu kaufen. Ist halt die Frage, ob man damit leben kann, dass die Untertitel asynchron laufen, aber ich finde es toll, wenn solche Perlen, die ja leider oft genug untergehen, doch wieder mal wiederentdeckt werden, um es mal so zu formulieren.
Was ich dazu noch sagen kann, als du das erzählt hast, habe ich da ziemlich viel wiederentdeckt. Es gibt immer so ein paar Filme, wie zum Beispiel die 12 Geschworenen oder so, die ganz oft in irgendwelchen Fernsehserien, die halt so ein paar Jahre laufen, ich denke da jetzt an sowas wie Star Trek The Next Generation oder vielleicht von mir aus auch Stargate, immer wieder aufgenommen werden. Und genau solche Zustände, wie du sie gerade beschrieben hast, mit also so einem Strafpark und komischen Gerichtsverhandlungen. Das klingt für mich ziemlich genau nach irgendwie einer Next Generation Folge, die ziemlich genau den gleichen Aufbau hatte. Als du übrigens am Anfang angefangen hast zu erzählen, dachte ich eher, das geht mehr so in die Richtung Battle Royale, was übrigens auch ein recht guter Film ist, den man irgendwann mal vorstellen könnte.
Also überhaupt gar nicht. Wie gesagt, das Ganze ist eher fast schon, kommt so dokumentarisch rüber, dass es man fast schon als Dokument der 68er Revolte in Anführungszeichen.
Ja, okay.
Also man muss dazu sagen, wenn es aus der Zeit, also 68er Revolte, dass diese unfairen Gerichtsverhandlungen, wenn ich dann denke, was in Amerika in der McCarthy-Ära passiert ist mit jedem, der irgendwie liberal oder in irgendeiner Weise gedacht hat, der sofort Kommunist genannt wurde. Und wenn er nicht mindestens zwei Mitkommunisten verraten hat, auch wenn er gar kein Kommunist war und keinen kannte, dann war der auch erstmal ewig im Kittchen. Also es ist ja nicht nur eine düstere Zukunftsvision, sondern wir hatten ja alle Gräueltaten schon auf der Welt.
Aber klar, sei dir versichert, das ist dann nochmal eine ganz andere Ebene wie die McCarthy-Prozesse, weil wenn du einfach siehst, wie quasi die entrechtet werden. Aber wie gesagt, wir haben ja auch gerade in der Öffentlichkeit ein bisschen eine Meinungsfreiheitsdebatte. Von daher passt es eigentlich auch ganz gut rein. Wie gesagt, von mir kriegt er eine ganz klare Sehempfehlung mit eben unter dem Gesichtspunkt vorausgesetzt, dass man wieder ein sehr gutes Englisch hat und bei dem Film mitkommt. Ich befürchte sogar, dass, wenn ich mich nicht getäuscht habe, das habe ich leider nicht mehr nachschauen können, dass die DVD so schlecht gemastert wurde, dass auch sehr zeitverzögert generell läuft, also langsamer abläuft.
Wie du machst dir richtig Werbung.
Nein, aber der Film ist wirklich sehenswert. Also in Amerika müsste es den geben. Ich bin beim Recherchieren eben über die französische DVD gestolpert, habe mir die auch bestellt und muss sagen, es war trotz allem kein Fehlkauf, weil es einfach wirklich ein Stück Film ist, wo man sich mal nicht eben in der Bibliothek
stellen kann. Ich bestelle mir den zweimal, ja. Dann kaufe ich mir einen zweiten Fernseher dazu, einen zweiten DVD-Player, dann starte ich den einen Film und warte so lange, wie die Zeitverzögerung ist, mache den anderen Film an und mache von dem, den ich zuerst gestartet habe, das Bild und von dem anderen das Ton. Und das mache ich so lange, den Ton so lange, bis das synchron läuft. Weil ich finde... Also,
der Ton ist ja synchron. Der Ton ist synchron. Das Problem ist, dass, dass die Untertitel nicht synchron sind. Aber,
ja, dann gucke ich halt nach links und guck ab und zu nach rechts auf den Untertitel.
Also, okay. Okay. Also, was ich noch gesehen habe, es gibt es auch in England. Allerdings eben ohne Audiokommentar, ohne Untertitel, also ohne Deutsche, aber mit Englischen und auch mit Audiokommentar. Jetzt könnte ich mir natürlich auf den Kopf hauen und sagen, warum habe ich diese nicht bestellt, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, diese Frage könnte man sich... Aber wie heißt der denn auf Englisch? Auch Strafpark?
Punishment Park.
Okay, gut. Dann mache ich mal weiter und zwar... habt ihr alle die wunderbaren Filme, die in den letzten Jahren aus Brasilien zu uns rüberschwappenden gesehen? Also ich spreche von Filmen wie City of God, City of Man.
Tropa de Elite?
Tropa de Elite wollte ich gerade an, der im Deutschen übrigens Elite Squad heißt, habe ich gesehen. Habt ihr die alle gesehen?
Ja.
City of God, ja, oder City of Man, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, also einer von den beiden.
City of God ist der bekanntere Film, dann haben die Leute City of Man, bevor du dich reinreitest, warte kurz, Khalil, dann gab es eine Serie, die hieß City of Man und dann hat derjenige, der die Serie gemacht hat, nochmal einen Spielfilm gemacht, der City of Man hieß, der nicht ganz so bekannt ist und auch wesentlich neuer als City of God, aber ich nehme mal an, Carsten, wenn du diese Szene mit der Banane unter anderem gesehen hast, sagt dir das was? Does it ring a bell?
Bin mir nicht mehr so ganz so sicher. Ich habe mehr so gerade irgendwie Jeep-Verfolgungsjagden in so einem Slum-ähnlichen Ding mit irgendwie in Erinnerung und dann haben sich irgendwie alle versteckt, was glaube ich schon ein bisschen länger her.
Ja, das könnte auch City of Man sein. Also Slum ist natürlich in allen Filmen
dabei.
Auf jeden Fall habe ich einen inzwischen dann doch wieder 2 Jahre alten brasilianischen Film, der auch perfekt da reinpasst, gesehen. Und zwar heißt der Last Stop 174. Kennt den niemand?
Nein, den kenne ich jetzt nicht. Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar gab es in... Rio de Janeiro im Jahr 2000 eine Busentführung, die auch es in die Medien geschafft hat. Aber diese Busentführung ist eigentlich nur der Aufhänger. Und zwar ist es eine Geschichte von einem in den Favelas, also den brasilianischen Ghetto lebenden Drogenbosses, also die Geschichte nicht, sondern so fängt sie an. Und der hat eine Freundin und die ist schwanger und die haben zusammen ein Kind. Und irgendwann ist der Drogenboss sauer mit seiner Freundin und schickt sie weg. Ich weiß nicht, ob sie ihm was geklaut hat oder er dachte, sie hätte ihm was geklaut, aber sie darf ihren Sohn nicht mehr sehen. Und wie es das Schicksal so will, landet dieser Sohn irgendwann auf der Straße und wird ein Straßenjunge, der eben durch die Stadt zieht, kleine Betrügereien macht und ähnliches. Die Mutter wiederum wird zu einer extrem strenggläubigen Christin und geht jede Woche zu irgendwelchen komischen Bibellesungen und ähnliches und ist immer auf der Suche nach ihrem Sohn. Und der Sohn wiederum, also man sieht ihn wirklich von kleinen Jungen auf, wie er älter wird, kreuzt irgendwann Wege mit einem mit gleichem Namen, einem Jungen, also zumindest den gleichen Spitznamen, wie er hat. Und die beiden ähnlich wie in City of God oder City of Man ist es faszinierend, einfach diesen Alltag, wie die Kinder oder die Jugendlichen da leben, diese ganze Gangkultur, die Kriminalität etc. und wie das eben auch wie mit Sex und Liebe umgegangen wird. Und irgendwann trifft diese bibeltreue Christenmutter den Freund von unserem Hauptdarsteller und da er denselben Namen hat wie ihr Sohn und auch im Ghetto groß gewachsen ist, glaubt sie eben, dass das ihr wahrer Sohn ist. Und er sagt ihr auch irgendwann, ich bin das nicht, aber sie ist da fest von überzeugt und will ihn resozialisieren, während ihr wahrer Sohn, der ein Freund von ihm ist, noch immer auf der Straße lebt und ein übrigens noch böserer Gangster ist. Das klingt alles unglaublich nichtig oder vielleicht auch nicht wirklich interessant. dann möge man mir City of God, City of Man Trooper, die Elite zusammenfassen. Die haben einen ähnlichen Charme, aber auch auf dem Papier eine ziemlich langweilige Handlung. Man muss sie einfach gesehen haben. Als kleines Schmankerl für Khalil, der Trooper der Elite gesehen hat, der Schwarze mit der Brille, der in Trooper der Elite mitspielt, also eine, ich glaube sogar die Hauptrolle spielt, ist am Ende bei der Busentführung, kommt eben so eine Elite-Truppe an und da ist er dann auch dabei. Also dieser Trooper der Elite kommt in diesem Film auch vor. Und ich kann ihn nur jedem empfehlen, der mit City of God und City of Man und Trooper der Elite was anfangen kann, weil es ist ein ganz toller Film. Last Stop 174, was für diese Bushaltestelle steht. Weiter möchte ich auf die Handlung nicht eingehen, sonst würde ich spoilern, aber das Grundgerüst ist erzählt. Habe ich euch den schmackhaft gemacht?
Aber hallo, und wie? Also, du hast richtig erkannt, das ist genau mein Kino. Also, ich mochte City of Man, ich mochte City of God. Tolle Serie, tolle Filme. Trooper der Elite.
Hast du auch übrigens, hast du auch City of Man, den Spielfilm gesehen?
Ja, ich habe auch den Spielfilm gesehen.
Okay, ich habe nämlich die Serie habe ich nie gesehen. Ich habe nur den Spielfilm gesehen.
Die Serie ist sehenswert, wirklich, weil der Spielfilm baut ja eigentlich auf die Serie dann auch auf. Beendet sie quasi auch ein bisschen. Also generell, was da aus Brasilien kommt, auch Trooper der Elite, der ja auf der Berlinale, glaube ich, sogar in Bern einkassiert hat. Muss sagen, sehr beeindruckend, auch ein gutes Bild. Also ich würde mir auf alle Fälle anschauen. Vielen Dank für die Empfehlung, kann ich nur sagen.
Okay, und Carsten, wie sieht es bei dir aus?
Also ich habe noch ziemlich viel nachzuholen. ich warte mal ab. Also es klingt interessant, aber ich warte mal ab. Also ich merke mir auf alle Fälle und ich werde mal gucken, wenn es irgendwo wieder so ein super Angebot gibt, dann werde ich mal zuschlagen.
Okay, dann mach du doch gleich mal den jetzt der Khalil fucked up the rotation, aber dann lassen wir es jetzt so, wie wir es am Ende gemacht haben. Von daher, Carsten, mach du den nächsten Film.
Okay, alles klar. Ich hatte ja mich bei Vampire Suck so sehr darüber aufgeregt, dass der Film 20 Millionen US-Dollar gekostet hat und dass man das im Film irgendwie nirgendwo wiedererkennt. Als tolles Gegenbeispiel dazu würde ich gerne Brooklyn's Finest, im Deutschen heißt der Gesetz der Straße, erwähnen. Der hat nur 17 Millionen US-Dollar gekostet und ist ein bedeutend besserer Film. Nicht schwer bei dem Vergleich, aber er hat mir auch sonst ganz gut gefallen. Er kommt von dem gleichen Autor, spielt genauso, spielt in der gleichen Art wie Training Day. Ich weiß nicht, hat einer von euch mal Training Day gesehen mit Denzel Washington?
Ja, klar.
Ja, und also so viel kann ich euch verraten, wenn ihr Training Day gesehen habt, dann wisst ihr schon ungefähr das, was euch bei Brooklyn's Finest erwartet. Der Film lief in Deutschland ganz normal in den Kinos, aber vor, ich glaube, jetzt waren es schon 2 Wochen her, ich weiß nicht, wann war die letzte Aufnahme, egal, so oder so, er kam jetzt seit vor kurzem auf DVD und Blu-ray raus und Blu-ray ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil der Film lebt halt nicht so sehr von den Effekten oder irgendwie den tollen Kamerafahrten, sondern eher von den Geschichten. Deshalb muss es nicht unbedingt die Blu-ray-Fassung sein. So oder so. Der Film macht halt Spaß zu gucken. Filme, die halt so aufgebaut sind in so mehrere Episoden, finde ich in der Regel immer sehr spannend. Und bei Brooklyn's Finest ist es halt auch so. Es werden halt 3 Geschichten erzählt, die getragen werden von 3 Protagonisten, die in irgendeiner Form Polizisten sind, sage ich mal. Da sind auch sehr berühmte Schauspieler. Der berühmteste wird wohl Richard Gere sein. Richard Gere spielt einen Polizisten, der kurz vor der Pension steht. Um genau zu sein, muss er noch eine Woche lang Dienst schieben. Und wenn er das geschafft hat, dann ist er halt pensioniert und kann sich auf seinen Alterssitz ausruhen. Der Haken ist, er hat wohl während seiner Arbeit oder aus welchen Gründen auch immer es nie geschafft, irgendwie das aufzubauen, was sonst Menschen machen, wenn sie irgendwie Richtung Pension kommen. Also er hat halt irgendwie keine Familie, keine Frau, die auf ihn wartet und Kinder werden auch nicht erwähnt. Er hat also nicht wirklich viel zu, er hat also nicht wirklich viel, auf das er sich freuen kann in seinem Ruhestand. So beginnt sein Tag auch mit einer der ersten Szenen, in dem man Richard Gere sieht, wie er schweißgebadet in seinem Bett aufwacht. Und der erste Griff ist direkt, ich glaube, zu so einer Jack Daniels Pulle. Zieht erstmal ordentlich einen Schluck, greift dann zu seiner Dienstwaffe und drückt ab und stellt dann halt, also hält sie gegen sich selbst und drückt ab und stellt dann irgendwie fest, oder ob er da irgendwie so ein kleines Ritual draus gemacht hat, dass sie halt nicht geladen war oder zumindest in der Kammer. Er hat halt so eine Art Revolver, keine zündende Kugel war. Na gut. Die zweite Geschichte, die halt erzählt wird, ist von Ethan Hawke. Ethan Hawke ist Mitglied von einer Anti-Drogeneinheit und er hat halt da genau all das, was Richard Gere nicht so hat. Und zwar hat er eine Familie, Frau, Kinder, alles. Der Haken ist aber, ihm plagen halt Geldsorgen. New York ist sicherlich nicht billig und er hat halt so eine tolle Wohnung, die ist so typisch in New Yorker Art. Ihr müsst euch so ein Haus vorstellen und genau gegenüber diesem Haus fährt diese berühmte U-Bahn, die so in der dritten Etage über der Straße lang fährt. Moment, dann ist es ja keine U-Bahn mehr, sondern also eine oberirdische U-Bahn. Kennt ihr die Dinger? Haben die einen Namen? Straßenbahn?
Nee, das ist die U-Bahn, die fährt in Brooklyn und in anderen Stadtteilen teilweise dann überirdisch.
Ja, genau, also genau das Ding, diese Trasse, die geht halt bei ihm irgendwie neben seinem Haus vorbei und auch wenn er irgendwie telefoniert und sagt er so, oh Moment, in 3 Minuten kommt der nächste Zug, dann werdet ihr mich nicht hören. Ja, er versucht halt ein neues Haus für seine Familie zu finden, aber Kohle ist natürlich teuer und er steht halt vor der Entscheidung, ob er bei irgendwie der ein oder anderen Razzia mal ein bisschen Kohle mitgehen lässt, um halt sein Privatleben zu finanzieren. Und die dritte Geschichte wird gespielt von Don Cheadle. Don Cheadle spielte halt so einen Undercover-Cop, der ein ziemlich lustiges Auto fährt, oder naja, das Auto ist nicht sonderlich besonders, ist irgendwie so ein 5er oder 7er BMW, aber eine Sache, die halt in Deutschland irgendwie verboten ist, hat er halt, und zwar sind seine Seitenscheiben auf Fahrerhöhe verklebt. Also man kann halt von außen nicht in den Fahrer betrachten. Also höchstens durch die Windschutzscheibe. Die Scheiben nach außen sind halt verdunkelt. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Aber in den USA anscheinend schon erlaubt. Und aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er halt Undercover-Cop ist. Und das ist ja schon seit sehr langer Zeit. Und er ist halt tief in diesen ganzen Bandendingern verstrickt und kommt da nicht wirklich raus. Sein Wunsch ist es halt, diese Banden zu verlassen, um halt wieder ein normales Leben zu führen. Das wird ihm aber leider erschwert, weil versucht wird, einen besonders gefährlichen Gangster zu fassen. Und FBI, das halt da auch irgendwie noch plötzlich eine Rolle spielt, verlangt halt von ihm, dass er da halt länger mit in diesem Bandenkrieg oder in der Bandenkrieg ist Quatsch, in diesem Bandenmilieu bleibt, um halt möglichst viele Beweise zu sammeln. Das geht dann so weit, dass sie zum Beispiel in seiner Rolle als Gangmitglied mit seiner Gang zusammen von einem Polizisten angehalten wird und die Situation wird halt immer heikler und irgendwann überlegt er sich, ob er halt das Feuergefecht starten soll und damit halt den Polizisten, die ihn da gerade eigentlich nur normal kontrolliert, erschießen soll. Und das macht ihn halt irgendwie fertig, weil er ist ja nun mal selber Polizist. Diese drei Geschichten, die werden halt relativ parallel erzählt. Und ich höre schon, ihr atmet schon tief. Der Film, ich fand ihn ziemlich spannend. Von den Kritikern wurde er ziemlich zerrissen, aber ich mag halt auch solche Polizistendramen. Und es gibt ein ziemlich furioses Finale. Jeder Handlungsstrang wird irgendwie gut beendet. Manche gut, manche schlecht. Ich will nicht verraten, welcher wie. Oder wenn ihr drauf besteht, verrate ich es euch doch. mir hat der Film sehr gut gefallen. Die schlechteste von den drei Geschichten ist die rund um Ethan Hawke, finde ich. Weil Ethan Hawke irgendwie unglaublich heruntergekommen in dem Film wirkt. Aber ich will nicht zu viel wegnehmen. Toller Film. Ich weiß noch nicht, ob es ihn in Videotheken gibt. Also bei mir ist halt von Amazon. Ich kann ihn empfehlen.
Okay, also ich werde ihn mir angucken. Ja. Khalil, hau einen Film raus.
Alles klar. Der nächste ist ebenfalls, kommt in die Gattung Vergessene Filmperlen. ist von meinem Lieblings-DVD-Label jetzt endlich mal in einer tollen Version rausgebracht worden. Die Rede ist von Valerie, eine Woche voller Wunder. Wie gesagt, schade, dass Viktor nicht da ist, weil der kennt den hundertprozentig auch. Ist ein tschechischer Film aus dem Jahr 1971, wenn ich mich nicht schwer täusche. Nee, 1970 von Jaromil Jiřes. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Klang professionell.
Also ja. Ich hoffe, dass das der richtige Name ist. Zur Handlung möchte ich nur ganz kurz was anreißen. Die junge Valerie, der werden nachts Ohrringe gestohlen und sie erwacht gerade noch rechtzeitig, um den Dieb zu bemerken und rennt ihm nach und stellt dann auf einmal in ihrem nächtlichen Streifzug fest, dass ihr auf einmal alles sehr fremd erscheint. Das geht am nächsten Tage auch weiter. Es kommen dann Schausteller in ihr Dorf. Und es wird immer surrealer. Also gleichzeitig, man sieht auf einmal irgendwelche Fratzen in der Bevölkerung. Dann verändert sich genauso auch die Großmutter auf einmal sehr seltsam. Mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Wenn eine Beschreibung in einem Satz zutrifft, dann wahrscheinlich Alice im Wunderland trifft die Märchenbraut.
Was ist denn die Märchenbraut?
Die Märchenbraut ist eine tschechische Märchenserie aus Anfang der 80er, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Das Ganze ist mehr oder weniger ein modernes Märchen, wenn man so will, mit Horrorelementen, was so ein bisschen so diese junges Mädchen wird erwachsen, entdeckt Sexualität auf den Fokus nimmt. Das Ganze ist verpackt in einen unglaublich tollen, surrealen Bilderbogen mit einer Wahnsinnsmusik. Ich weiß, jetzt muss ich mal wieder ein DVD-Label hier loben, aber nachdem es die DVD lange Zeit nur als sehr, sehr schlechten Film mit englischen Untertiteln gab, hat sich jetzt Bildstörung dem angenommen und hat da wirklich eine tolle Version rausgebracht mit 60-seitigem Booklet mit einem Essay über den Film. Soundtrack-CD, wie gesagt, der Soundtrack ist schon mal einzigartig, Bild überarbeitet, wirklich ein absolutes Kleinod des tschechischen Films, was ja zum Teil mehr künstlerische, also wenn man sich auch die Zeit vor Augen ruft, durchaus ein bisschen mehr künstlerische Freiheit hatte, wie so manch anderer Satellitenstaat zur damaligen Zeit. Absolute Kaufempfehlung, absolute Sehempfehlung, kann ich wirklich nur ans Herz legen für jeden, der ein Faible hat für surreale Filme. Ja.
Du hast Bildstörung schon mal ein- oder zweimal lobend
erwähnt. Ja, das ist uns doch bekannt.
Das ist nicht zufällig dein Label, oder?
Nee, also das ist übrigens der dritte Film, den ich von den Jungs nenne. Es ist einfach wirklich so, wenn man DVD-Sammler ist, da muss ich jetzt kurz einfach einen Einwurf machen, dann kauft man sich leider auch sehr viele Filme, wo man sich ärgert, dass die in der Form einfach rausgerotzt worden sind. Schlechter Transfer, keine Untertitel, keine Bonusmaterialien. Und da finde ich es eben toll, wenn es wirklich ein kleines Indie-Label gibt, was sich wirklich unfassbar viel Mühe mit einem Film macht und der nicht einfach nur lieblos rausrotzt, sondern wirklich schaut, was es alles an Material gibt, das zusammenträgt und so zum Beispiel auch Filme wieder zugänglich macht, die wirklich lange verschollen waren. Also das letzte Mal hatte ich ja von den Jungs Overlord vorgestellt, dem ja wirklich keiner im Begriff großartig war davor. Und so ist es auch mit Valerie. Also Cineasten kennen den schon hundertprozentig und die Kritiken sind auch toll. Ich war auch absolut begeistert von dem Film. Ich gehe mal aus, ihr beide kennt ihn nicht. Zumindest bei dir, Philipp, bin ich mir sehr sicher, dass er dir gefallen würde.
Okay, also vor allem im Hinblick Titel für alle, die jetzt...
Valerie, eine Woche voller Wunder. Und vor allem, ich denke mir, ich kenne ja deine Sachen, die du machst.
Aus welchem Jahr ist der?
1970.
Okay. Okay, nee, ich werde es mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Da wir jetzt bald schon, also in der Viertelstunde, die zwei Stunden voll haben, bin ich dafür, dass wir so eine Schnellrunde machen. Also ich rate jetzt kurz noch in möglichst schnellem Wortschwall und trotzdem mit viel Inhalt runter, was ich noch gesehen habe und ihr dürft selbiges machen. Ich weiß nicht, wie viel ihr jeweils noch auf der Liste habt.
Also ich habe noch zwei.
Ich habe nur noch einen.
Okay, hole ich mal Tiefluft. Ich habe gesehen, schon mal von Carsten vorgestellt, Repo Man mit Jude Law, Forest Whitaker und Liev Schreiber.
Ah, okay.
Ein Film, der Leute beschreibt, die für eine große Firma die künstliche Organe und andere lebenserhaltende Sachen herstellen, die diese Organe zurückbeschafft, wenn die Leute, die sie auf Pump gekauft haben, das Ganze nicht bezahlen können. Eine Dystopie, wie man so schön sagt. Fand den Film vor allem das Ende sehr, sehr gut. Allerdings, also vor allem das Ende fand ich sehr gut, aber der Film selber hat eine komische Pacing, würde man auch eventuell sagen, weil so ein bisschen, also müsste man eine Kurve malen, würde einem das besonders schwer fallen, wo bei anderen Filmen dann ein Höhepunkt in der Mitte und dann geht's wieder runter und dann kommt ein Höhepunkt am Ende, tröpfelt der Film so vor sich hin, obwohl sehr viel Action gibt, aber ich kann ihm doch gerade für die Videothek jedem empfehlen. Dann habe ich gesehen The Storm mit Sylvia Hoeks, Barry Atzma und anderen, ein holländischer Film. Ich hoffe, ihn gibt es auch in Deutschland. Und zwar geht der über eine Sturmflut von 1953, die in Holland stattfand. Und also ich habe den zum zweiten Mal gesehen. Ich habe den nicht schon mal vorgestellt, oder doch?
Mir kommt der völlig unbekannt vor. Wann war die Sturmflut? Okay. 43?
1953.
Ach, 53, okay.
Also nachdem die bösen Deutschen über die Holländer geflutet sind, kam dann eben auch noch die Sturmflut. Und es erzählt die Geschichte, man könnte jetzt denken, es ist ein typischer Katastrophenfilm, wo ganz viele Familien, Schicksale etc. am Anfang aufgebaut werden und dann, wie verhalten sie sich im Sturm. Hier geht es aber nur um eine junge Mutter, die, wie man am Anfang sieht, in der damaligen Zeit vom ganzen Dorf ein wenig geächtet wird, weil sie in wilder Ehe ein Kind gezeugt hat und der Mann nicht dazu steht und sie alleine ein Kind aufziehen muss. Und dann kommt eben irgendwann die Sturmflut, die sehr gut gemacht ist. Übrigens, ich habe mal einen der Special Effect Macher getroffen, der das gemacht hat für diesen Film. Und unter anderem haben die 9 Quadratkilometer Grundstücke in Holland unter Wasser gesetzt, hier künstlich, um diese Szenen drehen zu können. Also extrem große Flächen, extrem aufwendig produzierter Film. Und diese Sturmflut kommt und das ganze gesamte Haus fängt langsam an zu wanken. Sie ist ganz oben, das halbe Dach ist weggebrochen. Was macht sie? Sie macht ihr Baby in eine Kiste und bindet die Kiste an sich, aber irgendwann wird sie weggezogen und die Verbindung zum Kind reißt und sie wird weggespült, kommt irgendwann wo an, wo Menschen sind. Die Sturmflut ist nicht mehr tödlich gefährlich, aber sie ist natürlich auf der Suche nach ihrem Baby und darum geht eigentlich der Film. Findet sie ihr Baby? Dann hat man noch andere Frauen, die ihre Kinder verloren haben, die sich ja zum Beispiel dieses Baby klauen könnten und ähnliches. Ein sehr emotionaler Film, der mich sehr ein Film, den man auch noch eine Stunde danach dran denkt, um es mal so zu sagen. Kann man sich angucken. Ich hoffe, er kommt auch auf Deutsch raus. Wäre schade um eigentlich einen schönen Film. Der nächste Film, den ich gesehen habe, The Joneses, mit von Derek Board, mit David Duchovny, Demi Moore, Amber Heard, die in Stepfather sich im Bikini geregelt hat. Geile Sau, by the way. Und Ben Hollingsworth. The Joneses lebt von einer total lustigen Idee. Und zwar, man stelle sich die absolute Traumfamilie vor. Amber Heard, die Tochter, Traum, okay. Und David Duchovny, Demi Moore sind die Eltern. Die beiden Kinder, beide Bilderbuchkinder. Sie haben das Hammerhaus, Hammerautos, Hammergadgets und sie sind eine fake Familie. Und zwar ist diese Familie von einer Gesellschaft beauftragt, die zu sagen eine Art virales Marketing macht. Und die sind zusammengecastet. Und was man auch dadurch merkt, dass man am Anfang das nicht weiß. Und Amber Heard nackig zum David Duchovny ins Bett schleicht und, glaube ich, sowas wie Fuck me, Dad sagt. Und man ist dann erstmal geschockt, bis man dann merkt, dass diese Familie eigentlich nur berufliche gemeinsame Interessen hat. Und was machen sie? Sie laufen überall rum, geben sich super sympathisch und zeigen zufällig beim Golfspielen, hier, guck mal, der neue Blabla-Drive, mit dem schlägst du jeden Ball ins Loch, um mal hier beim Thema zu bleiben. Und dass David Duchovny ein gescheiterter Golfprofi ist, erzählt er natürlich nicht dazu und sie machen das äußerst erfolgreich und es hätte eine sehr lahme Komödie bleiben können, würde da nicht auch ein tragischer Aspekt dazukommen, der auch eigentlich hochaktuell ist, nämlich dass die anderen Nachbarn natürlich allen möglichen Scheiß auch kaufen wollen und sich hoch verschulden und teilweise das in sehr unglücklichen Situationen und Schicksalen endet. Es ist teilweise, die Idee ist gut, sie ist teilweise etwas banal umgesetzt, weil sie geben eine Dinnerparty und alle sagen, oh, diese Cannelloni hier, die sind ja Wahnsinn. Welcher Koch macht die denn hier für euch? Weil da überall Bedienstete rumrennen. Kein Koch, das ist bla bla bla. Und da muss man vorstellen, dass dann sie so einen Wink macht und eine der Küchenbediensteten zeigt praktisch so einen Karton her. So, man muss sich vorstellen, was für leckere Fisch. Tja, das sind Iglu-Fischstäbchen, guck mal hier. Und dann sagt jemand anders, ach, dann esse ich doch lieber Sushi, weil Sushi kann man wirklich nicht und es schmeckt so toll, tiefgefroren machen und dann sie so, oh, da täuscht du dich und dann hält sie so Tiefkühl-Sushi hin. Und da habe ich gedacht, da spätestens wäre doch ihre Beliebtheit etwas gesunken, wenn man eine Dinnerparty gibt und praktisch den Gästen ganz deutlich und unverblümt zeigt, hier, alles aus dem Tiefkühlregal, so viel Mühe geben wir uns für euch. Auf jeden Fall nimmt das Ganze eine interessante Wendung. Es ist auch eine Liebesgeschichte dabei. Irgendwie wird das tolle Konzept, was man jetzt anhand der wenigen Sätze, in denen ich es versucht habe zu beschreiben, eigentlich vorgibt, wird dem nicht gerecht. Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft, aber man kann ihn sich so mal so lustig nebenbei angucken und die Gesellschaftskritik, die da doch drin ist, sich drüber amüsieren. Dann habe ich eine sehr alberne Komödie gesehen, The Hot Tub Time Machine von Steve Pink. Mit, wieso macht ihr beide Ohr?
Weil der super ist.
Du auch, Khalil?
Gut, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung, aber okay.
Genau, sehr gut. Dann hast du nicht die andere Meinung als ich. Also, Hot Tub Time Machine erzählt die Geschichte von vier Freunden, John Cusack, Rob Cottrey, Greg Robinson und Clark Duke. Und übrigens auch Chevy Chase spielt auch in einer Nebenrolle. Die mittleren Alters sind, also so gerade an der Midlife-Crisis kratzen und sagen, jetzt lassen wir es nochmal richtig krachen, im Grunde, weil sie denken, einer der Jungs hat einen Selbstmordversuch gemacht, und sagen sie, wir gehen mit dem dahin, wo wir damals in den 80ern so wild gefeiert haben, in diesen Skiort. Und da gehen sie hin, es ist alles nicht mehr so Party, wie es damals war, aber sie gehen dann in einen Hot Tub und der verwandelt sich durch irgendeinen Umstand in eine Zeitmaschine und sie kommen in den 80er Jahren raus. Es gibt viele Filme, allen voran Zurück in die Zukunft, die mit dem Thema Zeitreisen spielen. Was mir hier noch am besten gefallen hat, ist, dass es eine 80er Jahre Setting hat und extremste Logiklöcher hat, also dieses Zeitreisesystem funktioniert da ganz besonders seltsam, aber es gab doch einen Running Gag, den ich sehr gut fand, nämlich in der Jetztzeit haben sie einen Kofferträger, der nur einen Arm hat, genau. Und dann gehen sie zurück in die 80er Jahre und dann gibt es einige Situationen, wo sie denken, oh nein, jetzt verliert er den Arm, weil da hatte er noch zwei Arme, und dann sehen sie ihn zum Beispiel am Anfang, wie er draußen vor begeistertem Publikum mit Kettensägen jongliert und sie so, oh nein, ich kann nicht hingucken, und das ist so ein Running Gag, den ich ganz gut fand. Ich fand dieses 80er Jahre Thema ganz gut. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, oh Gott, der schlechteste Film, also er ist bestimmt nicht mit den eingangs genannten Filmen von Carsten zu vergleichen, aber es ist so eine Comedy von der Stange, so eine typische amerikanische Comedy mit so ein bisschen Wannabe-Emotionen mit reingepackt und ein paar müden Lachern, aber ich fand ihn jetzt nicht so hammer. Carsten, du möchtest wahrscheinlich widersprechen und Carly, du möchtest mir wahrscheinlich zustimmen, habe ich recht?
Also ich stimme dir zu und damit habe ich alles gesagt.
Und ja, also ich möchte nicht total widersprechen, also an sowas wie Hangover kommt er halt nicht ran, aber ich fand das 80er-Jahre-Feeling schon relativ toll, ich weiß nicht, sowas gefällt mir halt, und der Film schafft es halt häufig, Gags aufzubauen, ohne da irgendwie sehr beleidigend zu sein, und ja, keine Ahnung, ich finde halt irgendwie John Cusack immer cool, irgendwie schwer zu beschreiben, egal welche Rolle der spielt.
Wo wir bei schlechten Komödien sind, Date Night habe ich noch gesehen mit Tina Fey und Steve Carell und Mark Wahlberg. Auch hier wieder die Midlife-Crisis ganz heftig. Ein Elternpaar mit Kindern, die so ein bisschen eine eingeschlafene Beziehung haben, haben mal wieder ihre Date Night, sprich der Babysitter wird angerufen und sie gehen mal wieder aus dem Haus und schwuppdiwupp werden sie verwechselt mit irgendeiner von der Mafia gejagten Familie und erleben dann haarsträubende Abenteuer. Ich habe nach einer Dreiviertelstunde ausgeschaltet, weil es mir einfach viel zu doof war und leider Tina Fey diesen typischen Fluch hat, dass sie im Fernsehen eine absolute Bombe ist und der weibliche Comedian überhaupt in Amerika momentan, aber bis jetzt noch immer einen Film hatte, der auch nur ansatzweise gut war. Dann ähnlich ging es mir mit Green Zone von Paul Greengrass mit Matt Damon, Greg Kinnear und Jason Isaacs, ein Film, der schon dadurch keine Spannung hat, weil man natürlich weiß, wenn ein Soldat im Irak nach Massenvernichtungswaffen sucht, und das ist Beginn des Irakkriegs, der auch wirklich passiert ist, dass natürlich man keine Komplott-Spannung hat, weil man ja weiß, dass da nie Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Und auch der Film hat nach einer Stunde, 10 Minuten irgendwann angefangen, mein Interesse nicht mehr zu packen. Ich habe ihn mehr so nebenbei mit dem Laptop auf dem Schoß gesehen. Welchen Film ich noch kurz anwählen möchte, Wolfman war noch schlimmer. Den habe ich schon nach 20 Minuten, fand ich ihn so lahm, dass ich gedacht habe, was natürlich ein Unding ist für jemanden, der über Filme spricht in einem Podcast. Aber ich habe ihn mir eigentlich dann nur noch nebenbei beim Internet so angeguckt und auch dann nach einer Stunde gedacht, okay, ich gehe jetzt schlafen. Aber was ich mir noch angeguckt habe, eine Empfehlung von Khalil von letztem Mal, wozu ich auch deswegen nicht mehr viel sagen muss, war Ausländer raus von Christoph Schlingensief. Eine lustige oder zumindest interessante Dokumentation über diese Aktion, die er nach dem FPÖ-Regierungsanteilnahme in Österreich damals gemacht hat, mit einer Prise Big Brother und viel Piefkes raus versehen, und eine gute Empfehlung war, und ich habe sie mir auch gleich wie ein braver Zellu-Leute damals auf Amazon bestellt, und ich gebe ab an Kali.
Jo, also ich habe noch zwei Filme auf meinem Zettel. Den einen werde ich jetzt relativ kurz vorstellen. Die Rede ist von Wizards, aka Die Welt in 10 Millionen Jahren, Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi. Der müsste ja dem einen oder anderen was sagen, weil der Mann hat sich an Herr der Ringe versucht und ist damit ziemlich grandios gescheitert. Hat dann, wie hieß der andere? Den habe ich jetzt leider gerade. Wizard and Warriors, ja, und Die Welt in 10 Millionen Jahren ist auch die Handlung schnell erzählt. Es gab einen Atomkrieg, die Menschheit ist untergegangen, dadurch erwachen all die Lebewesen. Auf der guten Seite stehen die Zwerge und Elfen und auf der anderen Seite stehen die Mutanten, die Bösen, Gnome, Trolle und so weiter. Und ohne jetzt näher zur Handlung reingehen zu wollen, es ist so ein klassischer Zeichentrickfilm, wie es ihn, also ja, so ein bisschen Underground-mäßig. Wer schon mal eine Comic-Zeitschrift wie Heavy Metal oder so gelesen hat, weiß, was ihn erwartet. Was den Zeichentrickfilm sehr sehenswert macht, ist zum Teil die Technik, die ziemlich über ihrer Zeit hinaus war. So hat Bakshi, wie auch schon bei Herr der Ringe, mit ziemlich unkonventionellen Methoden verschiedene Stilarten zusammengemischt. Also Schwarz-Weiß-Radierungen, Rotoskopie-Animationen. Er hat die unglaublich aber war von einem IBM-Computer fertigen lassen, also was Ende der 70er schon ziemlich teure Geschichte war. Schöner Zeichentricksfilm, kann ich nur empfehlen, vor allem da jetzt auch in einer adäquaten DVD-Fassung vorliegt. Davor gab es ihn nur als sehr, sehr, sehr schlechten Bootleg zu kaufen. Wer Herr der Ringe oder auch Feuer und Eis gut fand, dem kann ich ihn nur ans Herz legen. Ist auf alle Fälle ein schönes Stück Zeichentrickfilm. Kennt denn einer von euch?
Nein.
Nee, aber ich habe mir gerade die in der IMDb Ralph Bakshi angeguckt und der hat ja auch Cool World gemacht, was, wenn ich mich erinnere, so ungefähr ein absoluter Superflop war. Ein Film, der es irgendwie nie nach Europa geschafft hat. Wahnsinn.
Also gibt es in Europa. Cool World habe ich auf VHS daheim. Also ich weiß nicht, ob es ihn inzwischen auf DVD gibt, aber der gehört zu denen, wo ich tatsächlich noch als VHS-Tape habe, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal auf DVD erscheint. Bakshi ist halt ein klarer Underground-Filmemacher im Zeichentrickbereich. Er hat ja zum Beispiel auch Fritz the Cat gemacht. Also wie gesagt, man muss ein bisschen Fable für dieses Underground-Science-Fiction Zeichentrickzeug haben. Habe ich. Und alleine schon, dass mal wieder das gute alte Dritte Reich als
Hund genannt wird. Das gute alte Dritte Reich.
Ja, weil diese Mutanten finden, oder der Führer der Mutanten findet einen alten Filmprojektor, wo er sich dann Nazi-Aufmärsche und Hitler anschaut und merkt dann, dass das doch eine gute Idee ist, um quasi die ganzen Mutantenmonster unter die Knute zu drücken, indem er sie auf ähnliche Art und Weise auch manipuliert. Deswegen, also für mich auf alle Fälle, was eine schöne DVD-Sammlung gehört. Was man von meinem nächsten Film auf keinen Fall sagen kann. Der nächste Film fällt unter das Label Videospiel Verfilmung. Auch hier jetzt mal eine Frage einfach mal in den Raum gestellt. Es gibt ja wirklich gute und intelligente Videospiele, aber warum zum Teufel nimmt man dann ein Beat'em'up, also ein Kampfsportspiel für eine Story?
Double Dragon oder was?
Nein, Tekken. Der kommt jetzt Ende September direct to DVD. Hat sich kein Verleih gefunden fürs Kino, was mich ehrlich gesagt auch nicht so überrascht hat. Also zur Handlung kann man eigentlich voll vergessen. Also auch Zukunft, die Welt wird regiert vom Tekken, also große Teile der Welt werden regiert vom Tekken-Konzern. Da stellen sich mir schon mal die Haare hoch, aber okay. Und das ganze dürre Storygerüst, was es gibt, junger Mann tritt bei einem Turnier an, weil er seine Mutter rächen möchte, dient eigentlich nur als Aufhänger, um tolle Kampfsportszenen zu zeigen, die dummerweise leider nicht so toll sind. Der Film macht meines Erachtens so ziemlich alles falsch, was eine Videospielverfilmung zumindest auf dem Niveau machen kann. Er nimmt sich zu ernst, er führt Charaktere ein und lässt sie gleich wieder fallen. Er tut zu wenig Fandienst machen. Es fehlen zum Beispiel wirklich Charaktere, für die Tekken eigentlich berühmt geworden ist, das Kampfsportspiel. Es ist eine hanebüchene Story. Okay, die Story von Tekken war alles andere als hocheloquent und intelligent. Jedenfalls, selbst unter dem Gesichtspunkt, es ist eine Videospielverfilmung, war ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, kann man nicht sagen, aber es ist, wo Dead or Alive irgendwo funktioniert hat, weil der sich nicht ernst genommen hat oder irgendwo spaßiges Popcorn-Kino ist, funktioniert alles bei Tekken nicht, dass der Film dazu noch eine 18er-Freigabe bekommen hat, wo die eigentliche Zielgruppe wahrscheinlich eher die 12- bis 16-Jährigen sein dürften, sei auch noch in den Raum gestellt. Jedenfalls eine ganz klare Nicht-Seh-Empfehlung. Selbst hartgesottene Videospielfans, die Kampfsportserie kennen, würde ich sagen, schaut ihn euch mal vorsichtig an, aber erwartet nicht zu viel, auch wenn, das muss positiv erwähnt werden, manche Charaktere tatsächlich ihrem Protagonisten im Spiel sehr ähnlich sehen. Aber ansonsten habe ich 1,5 Stunden meines Lebens verschwendet.
Okay. Womit hast du deine letzten 1,5 Stunden verschwendet, Graf?
Mit der Aufzeichnung des Celluloide-Podcasts. Aber ich habe tatsächlich mal auf Victor gehört und er hat mir irgendwann mal The Killer, einen John Woo-Film, ans Herz gelegt und ich hatte den lange hier auf dem Stapel liegen und irgendwie nie wirklich dazu gekommen, aber ich habe ihn mir jetzt halt mal angeguckt. Schade, dass er jetzt erst in der Schnellraterunde hier vorkommt, aber die Story ist relativ schnell erzählt. Chow Yun Fett ist halt so ein Auftragsmörder und bei einem Auftragsmord schießt er aus Versehen eine Sängerin blind. Oder zumindest sie ist danach stark sehbehindert und sieht nur noch Schemen und kann keine Person oder so mehr ausmachen. Er bekommt dann noch einen weiteren Auftrag, ich nenne es jetzt mal Kartellboss umzubringen und diesen Auftrag führt er dann noch durch. um unter anderem auch die Augenoperation von der Sängerin zu bezahlen, die er aufgesucht hat und erst ohne ihr Wissen, dass er tatsächlich der Täter ist, der da irgendwie mitverantwortlich ist, dass er sie blind geschossen hat, ihr die Augenoperation bezahlen zu können. Insgesamt ein toller Actionfilm. Da hat Victor nicht zu viel versprochen. Ein bisschen beeindruckend ist, man legt irgendwie die DVD ein und das Menü ist schon sehr lustig, denn da gibt es halt nicht so Episodes, also irgendwie die einzelnen Kapitel, so Chapters und Music und so, sondern da stehen nur Gewaltbegriffe drauf. So Chapters ist dann irgendwie Target und Musik auswählen ist irgendwie Shoot. Naja, das fand ich schon ganz lustig. Und wenn man den Film dann anschmeißt, dann kommen ungelogen 5 oder 6 irgendwelche Filmcompanies. Logos werden dann einfach nur eingeblendet. Irgendwie Golden Princess Pictures und sowieso Pictures. Und hast du nicht gesehen, Distribution. Da denkt man im ersten Moment, oh Gott, ich bin im völlig falschen Film. Aber der Film ist halt schon ein wenig älter, also aus dem Jahr 89, ist eine Hongkong-Produktion. Man sieht im Film halt schon so ein bisschen sein Alter an, wo er aber definitiv nicht geizt, ist es damit, dass man irgendwie die ganze Zeit immer irgendwie dabei bleiben muss. Denn selbst aus Situationen, wo man es nicht wirklich erwartet, starten plötzlich große Schießereien und es werden wirklich sehr, sehr viele Leute erschossen. Und es reicht auch nicht damit, dass wie in normalen Filmen Leute irgendwie einmal angeschossen werden und dann sind sie tot. Sie brauchen mehrere Schüsse, bis sie wirklich tot sind und am Boden liegen. So normal ein Schuss zählt nur unter angeschossen, selbst wenn es irgendwie in den Oberkörper ging oder so. Der Film ist sehr actionreich, er macht sehr viel Spaß. Es gibt da so ein Hin und Her zwischen dem Polizisten, der das Ganze erfahndet, und halt diesem Auftragsmörder und toller Film. Schade nur, der Film ist irgendwie so ein bisschen gesponsert von Camel, was man in dem ungelogenen 1 Minute 30 Abspann auch noch sieht. Also normalerweise, als der Film vorbei war, erwartet man ja so einen Abspann, der da mindestens 10 Minuten durchläuft. In dem Film ist das irgendwie, es werden die Namen der Schauspieler genannt, dann sieht man irgendwie 10 Firmenlogos, unter anderem Camel, Nike und hast du nicht gesehen. Dann noch irgendwie Thank You for Watching und The End. Und der Film einfach auf. Toll noch, wo wir noch gerade bei Autos sind, unter anderem fahren die da mit einem Ford Granada rum. Was ich immer noch sagen muss, besonders das Ford Granada Coupé ist irgendwie eines der brachialst aussehenden Fahrzeuge aus den 80ern oder späten 70ern. Und naja, der Film macht es zu gucken. Jeder Asiat hat da mindestens einen Anzug an und keine 3 Minuten später mindestens 3 Einschusslöcher drin. Und aber sonst von der Story her ist er auch sehr schön. Tauben in Zeitlupe, die ganzen John Woo-Spezialelemente, alles drin. Mir hat der Film gefallen. Danke, Victor, für diese Empfehlung.
Okidok. Und dann danke ich euch für diese vergeudeten 2 Stunden Zeit. Und ich würde sagen, nächste Woche bin ich leider in Liverpool wieder, aber die Woche drauf wird es wieder den 21. Zelluloid-Podcast geben und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.
Tschüss.
Ciao.